Noch vor wenigen Wochen stand er auf dem höchsten Gipfel der Welt. Er hat sich dabei einige Frostbeulen zugezogen und hat ein interessantes Transparent hochgehalten, über das wir heute sprechen wollen. Und wir begrüßen recht herzlich den Extremsportler Martin Schwedt. Robert Stein ist heute auch mit dabei. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Hallo Robert, hallo Martin. Es freut mich, dass du den Weg in unser Studio gefunden hast, Martin. Ja, du hast deine Seven Summits endlich voll. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Freut mich hier zu sein. Und ja, du sagst es, endlich. Hat lange gedauert. Über 6 Jahre.
Ja, ihr habt auch in einem Interview bei Steinzeit ausführlich darüber gesprochen. In dieser Sendung interessiert mich vor allem, du hast auf dem Mount Everest ein Transparent hochgehalten mit vielen Dank an Nuviso, Steinzeit und KenFM. Warum?
Warum? Weil, auch wenn es jetzt vielleicht für den einen oder anderen blöd klingt, ihr mich ein Stück weit auch da hochgebracht habt. Einfach am 2015 rum, als dann die normalen Medien auf mich eingedrescht haben, ich meine Südpol-Erlebnisse da mit denen zu kämpfen hatte, wart ihr so ein bisschen so der Halt, weil ich immer so ein Querdenker war und immer Sachen hinterfragt habe und dann auf einmal ja, euch entdeckt habe, unter anderem. Und dann gesehen habe, ja, da gibt es andere Leute, die denken ja genauso. Und wie gesagt, ich war schon mal ein Querdenker und das war ja auch für mich so ein Gefühl der Freiheit, sagen, ey, ich muss nicht immer eingeschlossen sein und da gibt es auch andere Sachen. Und das hat mich einfach bestärkt in meinem Vorhaben, mich sozusagen auch unterstützt, dann weiter so zu machen, wie ich bis jetzt gemacht habe. Und das war das Mindeste, was ich als Dankeschön machen konnte. Ich wollte noch eigentlich was sagen, was aufzeichnen, aber der Wind war ein bisschen zu stark, das ging leider dann gar nicht. Also war das so die Minimalist-Variante dessen, was ich als kleines Dankeschön zurückgeben konnte.
Ja, wir waren auf jeden Fall sehr überrascht. Als mir Robert dieses Foto schickte, habe ich mich gefreut.
Ja, es war wirklich eine Riesennummer. Also zum einen hat es mich riesig gefreut, dass du es geschafft hast und zwar ohne Blessuren. So wie ich richtig gesehen habe, sind alle Finger und Zehen noch dran. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man da hochgeht in die Todeszone. Du hast ja auch erzählt, dass du an einem tödlichen Unfall vorbeigekommen bist da oben und da liegen ja auch noch etliche oben rum. Also wenn man weiß, da ist ein Freund oben, dann fiebert man da ja auch mit. Und ich habe die letzten Wochen, wo du unterwegs warst, immer so gehofft, hoffentlich klappt das alles. Aber dann kam irgendwann mal auch die Nachricht, irgendwie habe ich im Radio gehört, dass zurzeit ein sehr gutes Wetterfenster sei und dass sehr viele Leute da hochkamen. Das war gerade so Mitte Mai irgendwann und du warst ja dann am 19.
Am
oben,
19. war ich dann
genau.
oben,
Und da habe
richtig.
ich dann schon gedacht, oh, das sieht ganz gut aus, dass du zurückkommst mit einer Erfolgsmeldung, aber dass du dann uns natürlich mit hochgenommen hast auf den Gipfel. Ich habe es, glaube ich, schon 100.000 Menschen gezeigt, gefühlt so irgendwie. Ja, den kenne ich, den kenne ich, der war da oben. Und die beste Sache finde ich ja noch, dass es gab jetzt mittlerweile in der Geschichte der Menschheit, die Forscher rechnen so von ungefähr 100 Milliarden Menschen, die gab es jetzt seit Beginn der Menschheit. Das ist so eine Zahl, die irgendwann mal ausgerechnet worden ist. Und von all denjenigen sieht es so aus, wie wenn du derjenige bist, der am höchsten auf diesem Berggipfel gestanden ist. Weil niemand ist 2,5 Meter groß, der da schon oben war. Das bedeutet, niemals hat jemand vorher in der Geschichte der Menschheit höher auf die Erde herabgeschaut wie du. Und das finde ich jetzt richtig, richtig
Ist das
abgefahren,
so?
ja.
Gibt es da Statistiken?
Also da gibt es ja keine jetzt offiziellen Statistiken. Wir haben das mal eingereicht beim Guinness World Record. Die prüfen das, aber es sieht wohl ganz arg danach aus. Bei mir persönlich ist noch keiner begegnet, der annähernd so groß war wie ich. Also so 1,90 Meter, 1,92 Meter sind so richtig große Bergsteiger. Aber eben noch ein bisschen höher gucke ich da hinaus. Und auf dem Everest waren ja bis jetzt nur 3.000 Individuen oben. Also der Everest hat 8.000 Besteigungen. Aber nur von 3.000 verschiedenen Menschen, ja, weil einige ja mehrfach
Die
oben waren.
Sherpas,
Die
ja.
Sherpas unter anderem, Reinhold Messner war ja dreimal oben und andere ja eben auch. Das heißt 8.000 Besteigungen. Und wie gesagt, von denen, die mir bekannt sind, sind ja dann doch relativ viele, ist keiner so groß. Und die allermeisten sind ja eben auch Asiaten und die sind ja auch nicht gerade so groß gewachsen. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich wirklich der Größte war.
Und ganz sicher bist du der Größte, der auf allen 7 drauf war, ja?
Da ist die Wahrscheinlichkeit noch wesentlich größer, weil ich der 292. Mensch bin, der die Seven Summits bestiegen hat.
So wenige.
So wenige sind es, ja, tatsächlich. Ich
Wow.
habe auch mit mehr gedacht. Ich habe es aber dann aber eingereicht. Es gibt einen, der sammelt die ganzen Statistiken und ich war dann die Nummer 292. Ja, und da ist die Wahrscheinlichkeit doch eigentlich fast bei 100%, dass ich der Größte bin, der das gemacht hat, der alle 7 dann.
Hast du ein bisschen Angst, dass wenn du jetzt diesen Rekord oder diesen vielleicht Rekord einreißt, dass dann ein ähnlicher Shitstorm kommt wie bei deinem letzten Rekord, den du vermeldet hast.
Ich hoffe, weil das wäre nämlich absolut lustig. Ich habe schon drauf gewartet eigentlich, weil ich ja am Gipfel meine Sauerstoffmaske auf hatte. Die war ein bisschen durch die Feuchtigkeit, die man beim Ausatmen abgibt, hat sich hier so ein Eisklotz gebildet. Man sieht es noch ein bisschen am Bart, der ist ein bisschen weg an der Stelle. Und ich konnte die Maske nicht abnehmen. Und ich habe schon gewusst, irgendjemand wird bestimmt dann sagen, ja, das ist ja gar nicht, der war ja gar nicht da oben auf dem Berg. Das kann ja jeder x-beliebige Kletterer sein.
Das heißt, die Maske war festgefroren, oder?
Die war festgefroren, ich kann sie nicht abnehmen, weil den Sauerstoff hast du nur unterstützend. Du kannst also die Maske ruhig oben abnehmen und dann auch atmen, überleben. Aber es ging halt einfach nicht, weil sie festgefroren war. Das sieht man auch auf dem Gipfelfoto, wenn man da genau hinguckt. Und da war ich mir sicher, dass da irgendjemand wieder sagt, hey, der war da gar nicht oben, das Foto ist irgendwo im Fotostudio entstanden oder sowas. Aber Pech gehabt, ich habe noch 6 andere Leute, die mit mir oben waren, plus noch 6 Sherpas, die aus meiner Expeditionsgruppe mit dabei waren. Also diesmal gibt es da genug Leute, die dann ganz genau wissen, dass ich oben war.
Ja? Um vielleicht die Vorgeschichte zu erzählen, es gab ja schon mal, wie gesagt, den Rekord, dass du am schnellsten sozusagen zum Südpol gelaufen bist. Ja. Und dieser Rekord, den habt ihr auch eingereicht bei der Zeitung. Es gibt einen sehr ausführlichen Vortrag über genau dieses Thema, heißt Leben am Limit. Kann man auf unserem YouTube-Kanal suchen, Leben am Limit mit Martin Schwedt. Aber um es kurz zusammenzufassen, du bist innerhalb von 15 Tagen von der Küste bis zum Südpol gelaufen und hast es dann eingereicht, das war der Rekord. Aber die Medien haben es dann angezweifelt, weil ihr ein paar Fehler gemacht habt bei der Zusammenstellung eines Pressekits, kann man das so sagen?
Wenn man es ganz grob sagt, ja, ist noch einiges mehr dahinter, weil die Medien sind erstmal gar nicht darauf aufgesprungen. Es kam dann im Hintergrund mehr zustande seitens der, ich vermute, sehr stark amerikanischen Regierung. Einfach auf dem Grund, weil ich an der Südpolstation war, die gehört den Amerikanern, ist eine Militärstation.
Hat es keine Genehmigung?
Ohne Genehmigung, ohne dass sie das gewusst haben. Am Anfang hat sich noch nicht viel gerührt in den Medien, es hat sich noch eigentlich niemand interessiert. Erst recht nicht für den Rekord, erst als es dann von Seiten des Bundesumweltamtes hieß, ich hätte ja gar nicht da sein dürfen und ein Verfahren dann gestartet wurde, dann sind die Medien drauf aufgesprungen und dann so richtig. Mhm. Ja. Und dann natürlich, Nachhinein, wir haben einige Fehler in der Dokumentation gemacht. Es gab keine richtigen Fotos, die man auch pressewirksam veröffentlichen konnte. Es gab dann ein erstelltes Foto, das von Anfang an als solches rausgegeben wurde. Haben die Medien durch eigene Fehler oder wie auch immer dann hingedreht, dass es ein Beweisfoto war und mir praktisch das Wort im Mund umgedreht. Zu dem Zeitpunkt war dann aber eben auch schon ein Verfahren seitens der Kripo und der Bundesregierung gegen mich im Laufen und es hieß von Seiten meines Anwaltes, hey, kein Wort mehr sagen, sich gar nicht mehr äußern, nichts, was damit zu tun hat. Und deswegen konnten die dann einfach ja, frei auf mich eindreschen. Recherchiert hat keiner, also es gab auch keine großen Versuche, mich irgendwie zu kontaktieren und irgendwie eine Stellungnahme von mir zu bekommen. Ich hätte dann wahrscheinlich gesagt, ich kann keinen Kommentar abgeben gerade, aber selbst sowas wurde nicht mal angefragt. Es kamen dann zig Berichte seitens des Spiegels zum Beispiel.
Die Südpol-Lüge.
Richtig, genau. Also wenn man meinen Namen googelt, kommt das als allererstes. Kommt das als allererstes gleich ganz oben, der Artikel,
die Südpol-Lüge. Warum haben die so auf dich eingeschlagen? Was glaubst du?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also, wollten die ein Exempel statuieren, dass keiner mehr sich in diese Gegend aufmacht oder einfach nur, weil du das Enfant terrible bist und denen auf die Füße steigst?
Also ich schätze mal, das hängt schon sehr stark damit zusammen. Das Puzzle hat sich nämlich erst im Lauf von 1,5 Jahren im Nachhinein so langsam gefügt, wieso die so auf mich eindreschen. Denn ich habe dann herausgefunden, dass im November, also in der darauffolgenden Saison, die Saison in der Antarktis ist immer ca. November bis Januar, Februar, dass man da hinreisen kann. In der nächsten Saison im November war John Kerry und dann im Januar 2016 war Barack Obama auf der Südpolstation. Mhm. Und ich war dann, die Vorbereitungen waren wahrscheinlich ja schon deutlich länger und ich war dann eben die Fliege in der Suppe. Ich war der Fehler im System. Und die haben nicht gewusst, wie ich reingekommen bin. Und dadurch, dass das Ganze ja so in den Medien schon im Vorhinein breitgetreten wurde, dann mit dem Rekord dann ein bisschen mehr kam, haben die gesagt, nee, also ohne unser Wissen geht keiner in die Antarktis. Mhm. Und dann hat man mich einfach in den Medien mundtot gemacht und unglaubwürdig.
Das ist genau das. Okay. Du durftest quasi nicht dort sein und deswegen konntest du nicht. Also es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Richtig.
Okay, verstehe. Ja. Aber das hatte ja eine ganze Menge negative Auswirkungen dann auf dich persönlich.
Mehr als das. Also es hat praktisch ja, also nicht nur meine Reputation als Bergsteiger zerstört, sondern einfach meine Glaubwürdigkeit allen gegenüber.
Ja. Sponsoren weg.
Sponsoren weg, Freunde weg. Gut, Freunde, die in so einer Situation weglaufen, auf die kann man auch getrost verzichten. Das war vielleicht sogar ganz gut. Nichtsdestotrotz war es wirklich, ja, mein gesamtes Privatleben hat darunter gelitten, weil man ja erstmal mit so einer Situation nie konfrontiert wurde. Ich habe meines Erachtens nach auch nichts falsch gemacht, nichts verbrochen. Ich habe einfach nur meinen Traum verfolgt, ich habe ihn erreicht und war dann eigentlich darüber glücklich. Die Expedition war nach wie vor eine der schönsten, die ich je machen durfte und die Erlebnisse, die ich damit mitgenommen habe.
Vor allem deine Motivation, das darf man auch nicht vergessen. Du hattest ja, bist mit einer Krankheit diagnostiziert worden, die eigentlich normalerweise einen nicht mehr so lange hier lässt. Und deine Motivation war eben die Zeit, die du noch hast auf diesem Planeten, die so intensiv nutzen. Und am besten wie möglich zu nutzen. Deswegen wolltest du ja auch auf den Gipfel der Antarktis. Und richtig, nebenbei bist du dann noch diese Strecke gelaufen. Also richtig, man kann dir ja nicht vorwerfen, dass du irgendein politisches Ziel hattest, sondern...
Ich hatte keine politischen Botschaften.
Nur deinen Schlitten gezogen.
Genau, ja. Mir war es egal, ob ich auf der Station der Amerikaner, der Russen oder der Chinesen lande. Das war einfach nur für mich ein Punkt, ein Ziel, die Herausforderung, die dahinter steckte, und das wollte ich erreichen, das habe ich auch erreicht.
Aber schon interessant, dass man aus dir da so ein Exempel, oder an dir ein Exempel statuiert, obwohl du eigentlich total unpolitisch da aufgeschlagen bist. Offensichtlich ist das so ein sensibles Gebiet, dass da nicht jeder einfach nur so aufschlagen kann. Also einfach, in Anführungszeichen, wer läuft schon zum Südpol, so wie du. Also, dass da unten etwas ist, das scheint mir auch irgendwie so... Ja, klar zu
also
werden
nach so einer Reaktion. Hätte ich sowas praktisch vor meiner Expedition oder hätte ich mich damit beschäftigt gehabt, und da gibt es ja zig Theorien, was alles ja an der Antarktis sein soll oder nicht sein soll, hätte ich gesagt, naja, das sind Spinnereien. Ja, aber ja, irgendwas wird da schon wohl interessant
sein. Weil wenn man denkt, müssen, wie man da hinkommt, das ist ja kein Linienflug, der da hinfliegt. Die Air Force One kann da auch nicht landen.
Es gibt dort keine Landeplätze.
Das ist eine Eisfläche. Die Russen landen mit einem Düsenflieger, mit einer Ilyushin. Und die Amerikaner fliegen mit einer Herkules dahin. Das ist eine Propellermaschine, aber die fliegt viel, viel langsamer. Das heißt, man fliegt von Chile aus. Wie viele Stunden? 12 Stunden mindestens, oder so?
Ich weiß es nicht. Ich kann es nur auf die Ilyushin rückschließen, weil ich mit der geflogen bin. Die hat 6,5 Stunden gebraucht.
Okay, die Herkules ist mindestens ein Drittel langsamer. Ja. Also das heißt, Stunden. Die 9 bis 10 Stunden ist man da einfach unterwegs und sitzt da nicht jetzt wie in der Air Force One in einem Ledersitz, sondern da sitzt man auf so einer Plane drauf.
Richtig, das ist eine Transportmaschine.
Ja, und eben, Militär.
Militär, und da gab es Platz für 20 Leute. Die Sitze sahen relativ lustig aus, weil es einfach aus alten, verschiedenen Maschinen Sitze waren, die dann in den Boden reingeschraubt wurden. Und die Bordtoilette war ein Dixi-Klo, das mit Spanngurten festgemacht wurde.
Das heißt, Obama und Kerry sind beide darunter geflogen, haben sich die Strapaze auf sich genommen, um in der Station guten Tag zu sagen.
Genau.
Was mit einer Skype-Schalte eigentlich auch funktioniert hätte.
Genau, die hatten vielleicht ein bisschen luxuriöse Ausstattung an Bord ihrer Maschine, das mag ja sein, aber viel... Oder vergleichbarer Komfort mit der Air Force One keinster Weise.
Das Catering war halt ein bisschen besser.
Und natürlich dann auch Sicherheitsrisiko. Ja, also so eine Maschine ist ja nicht mal im Ansatz so ausgestattet wie die Air Force One.
Ja, stimmt.
Die Begleitjets, die können ja vielleicht in der Luft aufgetankt werden, aber die können ja auch nicht landen. Das heißt, da sind einfach, wenn man schon allein das Sicherheitsrisiko bedenkt, ja, also auch die Rettungskapseln etc., die in der Air Force One drin eingebaut sein sollen für den Präsidenten, für den Fall, dass die Maschine runtergeht. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas dann in so eine Herkules eingebaut werden könnte. Und selbst wenn man mit dem Fallschirm abspringt, ist es ja unterhalb des 66. Breitengrades, ist ja alles Eis. Also,
nicht so toll, gell?
Ja, also Überlebenschancen bei irgendeinem Notfall mit der Maschine, die sind relativ schlecht. Ja. Und dann natürlich auch vor Ort. Ich meine, es gibt ja keine Bevölkerung, es gibt ja keine Menschen in dem Sinne auf dem antarktischen Kontinent, sondern ja nur die in der Station sind. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass Obama ohne Sicherheitsleute dort rumläuft. Und die können ja nicht irgendwie 2 Wochen vorher anreisen, um alles abzuchecken. Es funktioniert nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ja. Da habe ich so intensiv noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben ja in unserem Gespräch und die letzten Barcodes haben wir darüber gesprochen schon. Also es ist schon irgendwas, lassen wir es mal so stehen, es gibt irgendetwas wohl, was da unten ziemlich interessant sein muss, sonst würden sich die führenden Köpfe auf diesem Planeten nicht so viel Sorgen machen.
Genau, sagen wir es mal so, die ganzen Theorien, die ja so im Raum sind, das mag ja alles weit hergeholt sein, aber es hat zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung Diskussionsbedarf. Also man sollte vielleicht da doch mal die Fakten zusammensammeln und dann vielleicht ein paar Fragen stellen, die offen sind oder offen bleiben, die auch keiner beantwortet oder beantworten will. Ja. Wenn man sich einen Antarktis-Vertrag anguckt, das sind ja 48 oder 52 Länder, ich weiß gar nicht die Zahl, also auf alle Fälle relativ viele, die sich alle einig waren, dass man dort weder etwas bevölkert, noch nach Öl bohrt, noch sonst was, dass man das einfach als Habitat lässt, nur wenige Forschungsstationen zulässt und sonst dort nichts macht. Ich meine, in welchem anderen Projekt auf der Welt waren sich jemals so viele Nationen einig und haben sich dran gehalten? Spätestens, wenn ja irgendwo mal was entdeckt wurde wie Öl oder Sonstiges, hat man dann ja recht schnell auf solche Einigungen verzichtet und hat seinen eigenen Vorteil daraus gesucht.
Ich meine, Antarktis ist ein Thema, das hat mich schon lange fasziniert, vor allem als ich mal diese Karte von diesem türkischen Admiral in die Hand bekommen habe oder drüber gelesen habe. Ich habe die Karte natürlich nicht gehabt.
Von 15,
Piri Reis,
genau, von
1537 oder so. Und für diejenigen, die das nicht wissen, das ist ein türkischer Admiral gewesen oder General, wie auch immer. Ich glaube Admiral, genau, bei der Navy.
Admiral zur See,
zur See. Und der hat eine Karte angefertigt oder gehabt, wo die Küsten der Antarktis eingezeichnet waren.
Richtig.
Also der Küstenverlauf.
Der Küstenverlauf.
Und die Antarktis, muss man wissen, ist wann entdeckt worden? 1800 noch was oder so? Oder 1700? Ich weiß es nicht mehr genau.
18
noch was. Ja. Und der Küstenverlauf wurde erst viel, viel später kartografiert.
Mit Satellitentechnik.
Der ist ja unter Eis, unter 500 Meter Eis. Du bist ja auch nicht an der Küste losgelaufen, sondern auf einem Eispanzer.
Auf der theoretischen Küste,
genau,
muss man dazu sagen.
Du standst auf 400 Meter Eis und da 100 war.
Genau.
Also die Frage ist schon, wie konnte ein General im 15., 16. Jahrhundert eine Karte in die Hand bekommen, wo der Küstenverlauf eingezeichnet ist, und zwar exakt. Das war jetzt nicht so Pi mal Daumen, sondern die hatten die
erstmal von einem Kontinent, den man gar nicht kennt, und dann eben noch die ausführlichen Küsten, die tatsächlichen Küstenumrisse.
Und das hat mich dann schon immer fasziniert. Das heißt, zum einen war die Antarktis irgendwann mal eisfrei, und zwar nicht in irgendwann prähistorischer Zeit, also in den letzten, vor den letzten Eiszeiten oder vor der letzten Polverschiebung, sondern irgendjemand hat dem General das Wissen gegeben, dass er den Küstenverlauf nachzeichnen konnte, oder hat die Karte selber eben bekommen. Ja. Und da kommt man dann halt schnell in ganz abgefahrene Themen, da gibt es dann halt Atlantis und über, da öffnet sich dann halt ein ganz neuer Korridor. Und das fand ich schon immer spannend, aber ich will es jetzt gar nicht so groß aufziehen, dein Antarktis-Abenteuer, aber ich habe noch einen Gedanken im Kopf, wo du damals erzählt hast, dass du da unterwegs warst, tagelang, und bist im Umkreis von 600 Kilometern das einzig schlagende Herz.
Ja.
Also da, ich war noch nie irgendwo alleine, wo kein Mensch um mich rum ist, vielleicht mal im Wald oder so, ja, aber
selbst da ist dann, das ist eine ganz andere Erfahrung, weil selbst im Wald oder irgendwo
hast du Tiere,
du hast ja, das ist ja Leben pur in der Antarktis, kann ja ohne Hilfe eigentlich nicht zu überleben. Ja. Es gibt einige vereinzelte Tiere an der Küste, Pinguine kennt man ja, dann die Orca-Wale und eine Schwalbenart oder Möwenart, die sogar bis ins Landesinnere 200 Kilometer reinfliegt. Aber je näher man Richtung Südpol geht, da überlebt einfach nichts. Also die Farbe Grün existiert nicht in der Antarktis. Mhm. Es gibt auf Steinen und Felsen einige Moose, einige Flechten, die dann innerhalb von 10.000 Jahren irgendwie einen Mikrometer wachsen, aber sonst gibt es dann nichts, was Leben hat. Und eben diese Erfahrung und auch die Stille, ja, also diese Geräuschlosigkeit, dass man läuft und wenn kein Wind geht, man nichts außer dem Knirschen hört, wenn man stehen bleibt, dann hört man das eigene Herz schlagen. Das sind einfach Erfahrungen, die man so die ich so nie gemacht habe. Die Durchquerung der Antarktis macht ja auch nicht jeder, so wie beim Everest zum Beispiel, da waren ja relativ viele Bergsteiger unterwegs oder sind pro Jahr relativ viele unterwegs. Die ganzen Sherpas, die ja alles dann an Ausrüstung mithelfen, da ist ja immer so eigentlich immer High Life, da ist immer etwas los. Die Durchquerung in die Antarktis machen pro Jahr vielleicht einer. Ja.
Also es waren auch ganz wenige bisher, die das gemacht haben?
Es waren relativ wenige, die das bis jetzt gemacht haben. Da weiß ich jetzt keine Zahlen, wie viele das dann gemacht haben. Aber es ist nicht so, dass da jedes Jahr Tausende von Leuten ziehen. Das, was eher üblich ist, sind der Last Degree. Da fliegt man praktisch zum letzten Breitengrad und macht den
vom 89. bis zum 90.
Genau.
Ja, das sind 60 Meilen, das, nautische Meilen.
Genau, das sind knapp 2-4 Tage je nach Wetter zu laufen. Und das wird als Touri-Veranstaltung auch angeboten. Da ist sicherlich deutlich mehr los.
Also die fliegen ein
Genau.
Und gehen dann vom 89. bis zum 90. Breitengrad.
Richtig, ja.
Und
dann werden sie zurückgeflogen. Okay. Ja, okay. Kostet ein Schweinegeld, da kann man ruhig mal mit 150 bis 250.000 Dollar rechnen. Ganz locker, was das
ist. Der dann. Flug oder was ist das?
Also die ganze Veranstaltung an sich, also mit dem Überbringen in die Antarktis, dann den Transport eben bis zum 89. Breitengrad, dann Ankunft an der am Südpol und dann wieder der Rückflug. Ja.
Wow.
Das ist eigentlich alles von der Logistik. Es gibt eigentlich ein Monopol. Es gibt eine Agentur, die dann ein millionenschweres Geschäft damit aufgebaut hat, die eigentlich alles macht. Einige wenige Unabhängige, die dann von Seite Südafrikas operieren, aber die sind eigentlich vernachlässigbar. Mhm. Die Großen, die machen da alles aus. Auch die versorgen die Station, die versorgen die NASA-Station, die Südpolstation. Also die haben da das Monopol in der Hand.
Das ist unglaublich, was du da erlebt hast. Und vor allem, um nochmal auf die 7 Gipfel zu kommen, des Seven Summits. Du warst auf den höchsten Gipfeln dieser Erde und auf jedem Kontinent auf dem höchsten Gipfel. Alleine ich war auf der Zugspitze mal. Weißt du, so, ja, ich bin ja kein Bergsteiger, aber trotzdem, allein diese physische Herausforderung, sich dem zu stellen und so, woher nimmst du da diese Kraft? Ich meine, du hast den Vorteil, dass deine Physis einfach anders beschaffen ist, weil du bist 2,5 Meter groß und hast die Kraft eine Geschichte muss ich hier kurz erzählen. Er kam an, ist gestrandet in München, weil es mit dem Mietwagen nicht geklappt hat. Und dann habe ich Asyl gewährt. Ich wohne ja gleich vom Flughafen weg, hat bei mir übernachtet. Und am nächsten Morgen sind wir dann zum Bahnhof gefahren und du hattest 4 große Taschen dabei, wo eine mich schon überfordert hätte. Und ich habe kurz nach dem Gepäckwagen geschaut und ich kam zurück und da hattest du alles aufgeladen. Es waren noch
104 Kilogramm.
104 Kilo, die da auf dir drauf hingen und du bist dann einfach losgelaufen zum Bahnsteig. Also es schafft halt auch nicht jeder. Ja? Das ist ja, ja dein
das
Vorteil.
Ist, das ist praktisch, das hat sich ja auch entwickelt. Das ist ja nicht so, dass ich so dann reingegangen bin, sondern ich wurde ja hier und da auch durch verschiedene Therapien und sowas ja auch extrem geschwächt. Und die Motivation, die dann entstanden ist, oder einfach diese Idee, die durch, dadurch, dass du mit dem Tod konfrontiert worden bist und es hieß, naja, du hast 2 bis 3 Jahre, mehr werden es nicht sein.
Okay,
das gibt dir eine andere Art von Motivation. Mhm. Und dann, wenn du ein Ziel ins Auge fasst und du merkst beim ersten Schritt, okay, das geht, und für den zweiten musst du vielleicht ein bisschen mehr machen und für den dritten sogar noch mehr. Du hast aber einfach eine Steigerung und eine positive Energie, die du mitnimmst und mit der dann einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen kannst, weil du dann einfach über dich hinaus wächst. Und wenn du dieses Ziel hast, bist du auch bereit zu leiden, in Anführungsstrichen, für dieses Ziel. Ja?
Okay.
Einfach Entbehrungen auf dich zu nehmen und dann die Strapazen, die ja mit denen ja ein Training verbunden ist. Also allein ja für die Antarktis habe ich 2 Jahre lang trainiert, intensiv nur für diese Durchquerung. Die Steigerung an sich des Berges war ja nicht so schwer, aber...
Wie hoch war der?
5.900 Meter ist.
Okay.
4.900 Meter ist der Mount Winston hoch. Ist aber unheimlich teuer.
Wir können ja mal einen kurzen Einspieler einbringen, um dass wir einfach mal ein paar Impressionen davon haben.
Der Plan, in die Antarktis zu gehen, ist mit meiner Krebserkrankung entstanden. Denn da wurde diese Idee der Seven Summits geboren, der Besteigung des jeweils höchsten Berges eines jeden Kontinentes. 7 Kontinente, 7 Gipfel und irgendwann war dann eben die Antarktis an der Reihe. Mount Winston, 4.890 Meter, nicht besonders hoch, nicht besonders schwer, technisch nicht anspruchsvoll, aber sehr, sehr, sehr teuer. So viel Geld auszugeben für einen Berg, der jetzt noch nicht mal ganz so interessant ist alpinistisch, nur um ihn abzuhaken, kann man da nicht noch was anderes machen? Zum Südpol hinzugehen, das wäre doch vielleicht auch etwas. Ich habe über 2 Jahre lang für das Ganze trainiert. 443 Tage ohne einen einzigen Ruhetag zu haben. Ich habe einen 70 Kilogramm schweren Reifen hinter mir hergezogen, um mich auf die Belastung vorzubereiten, einen 116 Kilogramm schweren Schlitten hinter mir herzuziehen. Nach 15 Tagen des über das Limit hinausgehen, bin ich dann mitten in der Nacht an der Südpolstation angekommen. Mit dem Rekord in der Tasche bin ich dann überglücklich nach einem der tollsten Erlebnisse, die ich jemals erfahren durfte, nach Hause. Hab dann natürlich auch auf Wunsch der Sponsoren die Medien kontaktiert, gesagt, hier, das ist der Rekord, den haben wir gebrochen. Die haben natürlich gefragt, naja, gibt es denn da tolle Fotos? Deswegen haben wir mit den Sponsoren zusammen dann Fotos erstellt, die wir im Pressekit dann auch rausgegeben haben, die einfach plakativ waren, die man ohne große Erklärung in die Zeitung setzen konnte und sagen konnte, hier, mein Gesicht, Südpol, da die Fluglinie, wo ich so war, das war eins davon. Oder eben dann das Foto, was mir sozusagen zum Verhängnis wurde. Es war einfach ein Composing, eine Zusammensetzung aus zwei Fotos. Das war das eine und das war das andere. Jeder, wirklich jeder hat auf mich eingedrescht. Alles wurde in Frage gestellt, was ich jemals gemacht habe. Ab wann ist eine Lüge und ab wann beginnt künstlerische Kreativität? Denn es passiert ganz häufig, dass man auf dem Berg ist, ein ganz tolles Foto hat, das aber dann vom Skript in einem Vortrag sozusagen nicht reinpasst. Und dann passiert das hier. Er ist weg. Man steht dann alleine auf dem Gipfel. Oder so wie hier, um etwas Dramatik reinzubringen. Zwei Kletterer, zwei Bergsteiger auf diesem Foto sieht nicht ganz so intensiv, nicht ganz so spektakulär aus wie jetzt das hier. War ich trotzdem auf dem Berg? Habe ich den Gipfel trotzdem geschafft? Ja, nein? Das muss man sich jetzt eben fragen.
Also du hast 2 Jahre lang intensiv wirklich jeden Tag trainiert?
Ja, es war jeden Tag, auch wenn ich im Flieger saß, im Auto saß, wurde trotzdem nach der Ankunft die Laufsachen ausgepackt und dann wirklich konsequent trainiert. Da gab es keine Ausrede.
Und haben das Leute mitgekriegt, wie du den Reifen da gezogen hast?
Ja, klar. Also, mich hat jeder gekannt, okay, ja, in der Stadt, wo ich damals gewohnt habe.
Der Verrückte zieht wieder
den Reifen. Da hat mich jeder gekannt. Einmal haben mich die Polizisten angehalten auf der Straße, haben sie noch lustigerweise gefragt, naja, sind es Winterreifen? Also die haben mich natürlich auch schon gekannt, die wussten, der hat schon wieder trainiert da.
Mhm, okay.
Also ja, kriegt natürlich jeder in der Nachbarschaft mit.
Ja, und wie geht's dir jetzt mit dem Gedanken, dass du das Ziel, das du dir gesteckt hast, was ja gar nicht sicher war, ob du es schaffen wirst nach der Diagnose damals, ne, wo man gesagt hat, du hast Krebs und so.
Nicht nur die Diagnose, es waren ja so viele verschiedene Sachen, die einfach das Ganze in Frage gestellt haben. Natürlich einmal das Körperliche, schaffe ich das von der physischen Belastung her? Lebe ich überhaupt so lange?
Mhm,
ja, es ist ja auch, also natürlich vielleicht, wenn man Geld hat, kann man sicherlich die Seven Summits innerhalb von einem Jahr durchziehen. Wenn man einfach eine 250.000 auf den Tisch legen kann, kann man von einem Berg zum anderen reisen. Dieses Privileg habe ich nie gehabt.
Mhm.
Das heißt, ich habe jetzt 6,5 Jahre fast gebraucht, um das Projekt zu realisieren.
Du hast ja immer Geld sparen müssen,
genau, um da hinzukommen. Genau, einfach von Berg zu Berg und Sponsoren überzeugen, dass die das unterstützen. Ja, dann halt mit der Medienarbeit machen müssen, um den Sponsoren gerecht zu werden. Dass das auch eben ein Geben und Nehmen ist. Man kann ja nicht immer nur nehmen, funktioniert in keiner Situation. Also natürlich dann auch, ja, nach der Südpol-Aktion, nachdem dann die Sponsoren und alle sich von dir gewendet haben, ja, auch beruflich ging es ja dann bergab und das ist in so eine Ferne gerückt, das war, ja, ich habe eigentlich fast damit abgeschlossen und gesagt, hey, also Seven Summits, den letzten wird nicht möglich sein, ja, weil Everest ist ja nicht gerade billig, also mindestens mit 25.000, 30.000 Dollar muss man rechnen, um den besteigen zu können.
War das Absicht, dass du den als letztes genommen hast, den schwierigsten
Im Nachhinein hätte ich den irgendwo in der Mitte eingebaut. Denn der Everest ist natürlich, auch wenn er technisch jetzt, also ja, da kann sich ja jetzt jeder an den Kommentaren auslassen, da geht ja jeder hoch inzwischen, trotzdem muss man eine physische Leistung bringen. Und es kommt auch darauf an, mit welcher Unterstützung du nach oben gehst. Das heißt, hast du einen Sherpa, 5 Sherpas oder keinen Sherpa? Wie viele Flaschen Sauerstoff hast du? Hast du 5 Flaschen, die sehr limitiert sind auf dem Weg nach oben? Oder hast du 20 Flaschen? Ja, und das hängt natürlich alles vom Geldbeutel ab. Also es ist nicht so, dass da wirklich jeder auch hochrennen kann.
Okay.
Auch muss man körperlich vorbereitet sein. Das heißt, man muss auch da trainieren. Auch da kann man nicht sagen, naja, das wird schon irgendwie klappen und ich habe ja Sauerstoff. Funktioniert nicht. Man muss die physische Leistung bringen können. Und zum anderen war es dann halt eben, es war für mich persönlich der letzte Berg, den ich klettern musste, um etwas zu Ende zu bringen, was ja ein Ziel war. Und ich gebe nicht auf, bis das Ziel praktisch vollbracht ist. Dadurch ist aber ein Druck entstanden auf mir selber, weil der Everest mehr oder weniger eine einmalige Sache ist. Nochmal so viel Entbehrungen zu bringen, Geld zu sparen in der Höhe, dann Training aufrechtzuerhalten. Es leidet ja auch die Beziehung darunter. Man muss ja auch, wenn man die ganze Zeit ja am Arbeiten ist, nie zu Hause ist. Und dann, wenn man sagt, naja, ich bin zu Hause, dann gehe ich mal trainieren. Ja, das muss natürlich dann auch die Frau oder die Freundin ja mitmachen. Und das dann praktisch dann nochmal um ein Jahr zu verlängern. Ich glaube nicht, dass das alles gut gegangen wäre. Auch die persönliche Motivation zu sagen, naja, ich arbeite jetzt so viele Entbehrungen, so viel Training, naja, ich krieg's dieses Jahr nicht realisiert, ich muss es dann aufs nächste Jahr zu verschieben. Wenn eine Expedition kurz bevorsteht, man weiß, okay, in 4 Monaten geht's los, das ist was ganz anderes, weil über 4 Monate etwas durchzuziehen, sich körperlich darauf vorzubereiten, da ist das Ziel ja zum Greifen nah und es kommt ja immer näher. Es ist nicht so ein großes Problem, wenn aber 1,5 Jahre dazwischen sind. Ja, und man dann eben auch, naja, meine Arbeit ist ja auch teilweise relativ physisch, wenn man dann im Seil hängt und Arbeiten verrichten muss. Es ist auch nicht so, dass man dann sagt, naja, jetzt bin ich frisch und gehe dann eben nochmal 2 Stunden laufen. Sondern ja, man muss dann einfach nach 14 Stunden Arbeiten sagen, jetzt nehme ich trotzdem den Hund und gehe nochmal 2 Stunden in den Wald laufen. Das sind einfach dann Sachen, ja, die eigene Motivation dann aufzubringen. Und wenn man es dann aber erreicht hat, diese ganzen Hindernisse zu überbrücken, und dann ist man am Fuß des Berges, man ist im Basecamp und weiß, okay, jetzt ist eigentlich nur noch dieses kleine Stück. Ja, diese 3,2 Kilometer waren es dann noch vom Basecamp bis zur Spitze, ja, in der Vertikal. Das muss ich nur noch zu Ende bringen, dann ist mein Lebenstraum, mein Lebensziel ist dann vollbracht. Das baut schon einen persönlichen Druck auf, okay. Ja, weil man dann weiß, naja, an anderen Bergen, da macht man sich nicht so im Kopf, da weiß man, naja, wenn der nicht klappt, versucht man halt nochmal, wenn es den Spaß gemacht und man unbedingt den Gipfel haben muss. Aber andere Expeditionen kosten einen Bruchteil davon. 2.000, 5.000 Euro ist auch eine Menge Geld, natürlich. Aber im Vergleich zum Everest ist es gering. Ja. Da kann man auch, wenn man an dem Berg mal scheitert, sagen, naja, komme ich in 2 Jahren nochmal. Ja, am Everest war es eigentlich eine einmalige Sache, jetzt oder nie. Und
once in a lifetime.
Ja, definitiv.
Wo du vor 2 Jahren hier warst, hattest du gesagt, wenn du auf dem Everest steigst, du bist dir noch nicht hundertprozentig sicher, ob du die letzten Meter auch wirklich gehst, um sozusagen für dich das Ganze zwar zu schaffen, aber es unvollendet zu lassen.
Richtig. Ich habe, ganz, ganz ehrlich, habe ich mit dem Gedanken gespielt. Ich war super gut drauf am Gipfeltag. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Alles ist super gelaufen. Von der Nordseite, wie ich gekommen bin, stehst du zuerst auf dem sogenannten Fake Summit, weil man denkt praktisch von der Strecke her, das ist der Summit, du siehst ihn als höchsten Punkt, gehst um die Ecke, siehst aber, der wirkliche Gipfel ist noch ein bisschen weiter weg. Eigentlich habe ich gedacht an dem Punkt, jetzt umzudrehen, das ist eigentlich noch ein bisschen weiter weg. Und dann bin ich doch noch näher rangekommen und das letzte Stück sind 4-5 Meter, die man noch überwinden muss, über so eine kleine Schneekuppe. Da stand ich echt da und dachte, jetzt umdrehen. Aber da habe ich doch nicht den Mut dazu gehabt. Ja, also ich habe mit dem Gedanken wirklich gespielt, weil ich bei dieser Expedition auch niemandem etwas beweisen musste. Ich war von Sponsoren absolut unabhängig, weil ich das ganze Geld selber erarbeitet habe. Ich habe drauf trainiert und der Gipfeltag lief perfekt. Also ich hatte weder Probleme irgendwie mit Temperatur, mit Sauerstoff, mit der Geschwindigkeit. Ich war mit dem Kopf voll da. Also da ging
ganz wichtig auch.
Ganz, ganz wichtig, ja. Da gab es extreme andere Beispiele, auch an meinem Gipfeltag, dass dann einer eigentlich mit sehr viel Glück nur runtergekommen ist. Ja. Und ein anderer eben aus einer anderen Expedition vor unseren Augen verstorben ist. Ja, der war eigentlich schon bei den Vortagen so erschöpft und es ging da nicht. Und aus dem Grund habe ich dann wirklich auch überlegt, naja, aber habe mich dann noch nicht ganz getraut. Ich bringe es dann doch mal ganz zu Ende und stehe mal auf den Gipfel. Und
jetzt bist du aber auch glücklich mit dem Gedanken, oder?
Ja.
Dass du jetzt abgeschlossen hast und jetzt in ein Loch gefallen bist, das kann man jetzt nicht sagen, oder?
Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich in ein Loch falle. Ich kann da eigentlich nur einen berühmten Kletterer zitieren, der hat gesagt, nach dem Koitus ist jedes Lebewesen traurig. Ja, wenn man den Höhepunkt erreicht hat, kommt dann der Absturz. Und ich habe nach dem Everest eigentlich kein festes Ziel gehabt. Was mache ich als nächstes? Ich habe ja meine 7 Summits erreicht. Doch eine Sache, und die werde ich auch verwirklichen. Ich habe immer gesagt, nach dem Everest werde ich Imker. Und das werde ich jetzt, ich lese mich gerade ein, ich bin dabei, die Sachen anzuschaffen, also das werde ich auch definitiv machen.
Ja, was gibt es denn noch Größeres wie den Everest? Das ist ja der Coitus Maximus Altus. Ja, das ist also
Eigentlich
der
ja,
höchste Gipfel eigentlich.
eigentlich ja, und eigentlich habe ich dann auch gesagt, na, ich werde mit dem Bergsteigen aufhören, aber das hat nicht lange gedauert. Der Gedanke war dann sehr schnell wieder verworfen, weil eigentlich wäre es der beste Zeitpunkt gewesen, aber ja, dazu sind mir die Berge dann doch zu wichtig.
Ich bin mir nicht ganz sicher, war nicht irgendwie mal eine Nachricht bei diesem Erdbeben von Nepal vor ein paar Jahren, dass
2015.
der Everest nicht mehr der höchste Berg ist, sondern der K2?
Nee, oh nee, da wäre der Everest ja gewaltig, gewaltig geschrumpft. Der Everest ist tatsächlich um einige wenige Meter kleiner geworden. Also der ist von den 8848, die er ist, irgendwie um Meter oder sowas abgesunken, weil
Aber es ist immer noch der höchste Gipfel.
ja, weil es schneit ja auch wieder drauf. Das heißt, der wächst ja auch dadurch immer. Und der hat ja auch eine natürliche Erosion. Jedes Jahr wird er immer ein bisschen was abgetragen, aber jedes Jahr schiebt sich ja auch um wenige Zentimeter die indische Platte unter die asiatische. Das heißt, der wächst und die Abtragung, das kommt also bei null raus. Und das, was er eigentlich an Höhe verloren hat, ist eigentlich durch den Schnee wieder mehr oder weniger draufgekommen. Und der K2 ist 8613 Meter hoch. Also da hätten über 200 Meter abfallen müssen, das ist nicht passiert. Was sich verändert hat, das weiß ich von Berichten anderer Bergsteiger, die auf der Südseite waren. Ich war ja auf der tibetischen, auf der chinesischen Seite im Norden. Und von Süden die nepalesische Seite, die ist leider ein bisschen teurer. Das ist die klassische von Hillary. Und da gibt es ja diesen ganz berühmten Hillary Step. Oder man muss sagen, es gab den, der ist nämlich beim Erdbeben zusammengebrochen. Und das wurde jetzt bestätigt.
Das heißt, es war so eine Vorspitze oder
Es
so
war
eine.
einfach so eine Felsformation, über die man klettern musste. Da waren auch Leitern angebracht. Die ist dann zusammengebrochen und jetzt hat sich einfach der Fels komplett verändert. Ist von klettertechnisch ein bisschen leichter geworden, aber schwieriger, weil der Weg enger geworden ist und ein bisschen exponierter. Das heißt, man muss einfach die Route nach oben
Das
verändern.
sind doch damals so viele Sherpas gestorben. War das da bei diesem
Das
Erdbeben, oder?
war 2014, wo
Ach,
die
das
Sherpas gestorben
war
sind. Das
nicht
war
das gleiche
unabhängig, genau, das war bei
Ereignis,
einer großen Lawine auf der Südseite. Ja. Aber beim Erdbeben sind, glaube ich, 9 oder 18 waren es, aber ich weiß nicht ganz genau, sind auch gestorben, weil natürlich da unheimlich viel ja auch runtergekommen ist. Es wurden ja sämtliche Expeditionen ja dann abgebrochen, weil sämtliches Material unterm Fels und unter Eis gelandet ist. Ja, von den Städten gar nicht zu reden. Es wurden ja Täler und Dörfer ausgelöscht. Ich war ja dann ein Jahr später am Manaslu, wo das Epizentrum war vom Erdbeben. Das war Wahnsinn. Da gab es Dörfer, die lagen unter Millionen von Tonnen von Gestein. Also die waren weg, die gab es gar nicht mehr.
Also Fortuna war dir hold in dem Moment, in dem Jahr, da ist alles gut gegangen. Das ist da unten auch nicht gesagt, dass da alles klappte.
Man weiß ja nicht, so ein großes Erdbeben, also es ist ja ein sehr, sehr erdbebenreiches Gebiet, aufgrund eben dessen, dass ja diese Verschiebung der Landmassen dort
Was
stattfinden.
kommt
Ja.
da aufeinander? Die Eurasische Platte und die indische
Die
Platte,
indische
oder?
schiebt sich unter die asiatische
Die
und
indische und
dadurch
der.
faltet sich ja dann das Himalaya-Gebirge nach oben hoch. Und da ist ja immer Druck, sind ja immer Spannungen drauf. Ich meine, so ein großes Beben wie 2015, das war ja 8, irgendwas auf der Richterskala, das ist einiges. Das kommt jetzt vielleicht nicht jedes Jahr vor, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es dann die nächsten 20 Jahre jetzt Ruhe ist. Das
8,1
ja,
ist verdammt viel. Vor allem,
das
das
ist
ist ja eine
richtig viel.
logarithmische
Ja,
Skala.
ja.
Das heißt, von 8 auf 9 ist es nicht nur ein Faktor 1
Ich glaube,
mehr,
das
sondern
ist
ein Faktor 1000
ich
oder
glaube,
so.
Faktor 10.000, wenn es mich nicht
10.000, also das
irrt.
wird ja
Ja.
logarithmisch, das ist ja dann exponentiell
Ja.
fast,
Ich glaube,
oder?
die Kommas waren Faktor 1000. Also 8,1 auf 8,2
Ist
geht
schon
mit Faktor 1000.
1000.
Ich will mich jetzt da nicht festlegen, aber ich meine, das war so. Ja, also das ist schon gewaltige Kräfte, die da wirken.
Also du bist mit einem riesigen Erfahrungsschatz zurückgekommen und hast also wirklich da, also ganz wirklich Hut ab vor dieser Leistung. Ich muss gestehen, ich bewundere Menschen wie dich, die sich so ein Ziel setzen und dann auch zielstrebig darauf hinarbeiten und das dann wirklich durchziehen. Da gehört viel Willen dazu und innere Stärke und so. Und das ist ja auch etwas, was die wenigsten Leute heutzutage noch haben irgendwo.
Kann ich so nicht bestätigen, weil jeder hat. Und
Ja, es war jetzt zu allgemein gesprochen. Ich vermisse es.
auch ich bin ein fauler Hund. Ja. Ja, das ist so. Also auch ich sitze gern zu Hause auf dem Sofa und mache mal gar nichts. Ja. Aber ja, das ist einfach, denke ich, die Erfahrung, die dann einem zeigt, was, ja, wie man sich am Leben fühlt. Mhm. Und bei mir ist es halt das Bergsteigen. Wenn ich auf dem Gipfel stehe, das, was ich dann oben erlebe, gut, oben erlebst du, dass du eigentlich nach Hause willst. Ja? Aber das, was du dann... Ja,
das Bild von dir 20 Stunden nach dem Gipfel, ja, das sagt eigentlich alles. Wirklich.
Genau.
So drei Runden gegen Mike Tyson oder
richtig,
so.
Richtig, also das sah echt übel aus. Da habe ich mich selbst erschreckt.
Da hat dir ein Stück gefehlt, wo du die Maske weggerissen,
genau,
hast. Da hast du vom Bart und Haut weggefahren.
Richtig.
Also hast du die Maske vom Gesicht gerissen. So.
Ja, ja, musste ich an einer Stelle, weil ich war dann auf 8300 im Camp angekommen, da ist immer noch sehr kalt und das taut ja nicht auf und du willst ja dann damit nicht schlafen. Ja. Und,
okay,
und die Blessuren im Gesicht sieht man jetzt immer noch, okay, über einen Monat später. Also das ist, ja.
Das verwächst sich.
Eben, macht's Gesicht hübscher.
Ja. Nee, mein Gedanke war ja folgender, so nach Motto, diese Leistung oder diesen Willen, etwas anderes zu machen, das ist ja auch etwas, was uns dann wieder zu unserem Thema alternative Medien zurückbringt, dass viele Leute dann eben auch immer konsumieren und sagen, ja, okay, ich bin gegen NATO, ich bin gegen Krieg und mache und tue, aber dann trotzdem nicht den nötigen Schritt machen, um dann selber zu sagen, okay, was verändere ich jetzt dann daraus, richtig, in meinem Leben? Richtig. Was lebe ich den anderen vor? Höre ich jetzt auf mit Fleisch essen oder versuche ich den anderen Menschen auch was beizubringen? Verteile ich Flyer oder E-Mails oder gehe auf Konferenzen, mache Konferenzen? Das meine ich mit diesem Willen zu haben, dann auch was zu verändern und diese innere Stärke zu haben. Das vermisse ich halt am meisten in unserer Zeit. Wir haben viele Leute, die uns konsumieren oder diese Bereitschaft, alternative Medien aufzunehmen, ist bei vielen Leuten da, aber es ist dann doch so, halt nur ein Klick dann irgendwo. Ja? YouTube ist mittlerweile auf jedem Fernbedienung irgendwie ein Knopf nur und dann ist halt von Nuviso und CanFM und Nachdenkseiten ist es nur ein Klick zur Sportschau irgendwo.
Genau.
Das ist dann einfacher. Ja? Das meine ich halt mit diesem, ich bewundere das, dass Leute so eine Stärke haben. Du hast ja auch ein Sendungsbewusstsein in Richtung alternatives Denken. Ja? Das ist ja auch etwas, was in dir verankert ist. Ja,
ja, und jeder hat aber eigentlich die Möglichkeit, was draus zu machen, aber das ist genau das Problem, was du ja ansprichst. Nicht jeder hat die, ich will jetzt gleich nicht sagen Motivation, weil die Motivation ist eigentlich bei den vielen Leuten da, aber ich weiß auch nicht genau, was dann eben der nächste Schritt ist, von der Motivation zur Ausführung.
Cojones! Wir brauchen Cojones! Nee,
das glaube ich noch nicht mal, weil ich glaube, es gibt viel mutigere Menschen als mich oder andere da draußen, die einfach, ich weiß nicht genau, was der Trigger ist, der das manchmal dann auslöst, der das wächst oder das dann voranbringt, was in den Menschen wächst. Ich habe es versucht, selbst zu reflektieren. Was war es bei mir? Wieso war ich immer so ein Querdenker und so ein Querkopf? Ja? Und das, was ich am Anfang gesagt habe, ihr habt mich eigentlich dann in dieser Denkweise bestätigt, unter anderem, ja, weil ich einfach gesehen habe, hey, da gibt es ja Leute, die denken genauso wie du und die stimmen nicht mit dem überein. Ja? Das waren dann, wie gesagt, solche Sachen, die ich mich schon in der Kindheit, in der Schule gefragt habe. Wer besitzt das Geld? Wem gehören die Banken?
Ja.
Konnte mir keiner beantworten. Ja? Oder ja, 9-11, das Beispiel aller Beispiele. Ich war damals 18, ja, ja, als das passiert ist. Und als ich das im Fernsehen gesehen habe, ich habe gewusst, hey, also das sieht sehr, sehr komisch aus. Ja, mein Internet und sowas war ja 2001 noch nicht so verbreitet. Es waren auch für mich als Bergsteiger Themen, die mich eigentlich nie direkt ja betroffen haben. Ich habe das hinter mir gelassen. Ich hatte ein anderes Freiheitsgefühl, aber es war trotzdem dann da. Und auch wenn es jetzt mit meiner Südpol-Expedition nichts zu tun hatte, als ich dann trotzdem zum Beispiel Nuviso entdeckt habe und dann eben 9-11 und dann war all das, was ich immer in Frage gestellt habe, habt ihr auch in Frage gestellt und dann versucht zu beantworten mit, wie es wahrscheinlicher ist als das, was offiziell verkauft wird. Das war einfach eine Bestätigung, eine Bestärkung in meiner Denkweise. Ja? Und auch dadurch dann auch eine Motivation, die Sachen, die ich mir als Ziel setze, zu verwirklichen. Also es, ja, man kann jetzt nicht nur sagen, ja, dass man jetzt die Welt bewegen muss, die eigene Welt zu bewegen, das reicht ja schon mal als allererstes. Ja, sei die Veränderung, die du sehen willst, hat ja Gandhi gesagt.
Erschossen worden, ja, mal schade.
Ja.
So wie alle Guten.
So wie allen Guten.
Aber
es sind sicherlich nur Einzelfälle, kennt man ja, ist ja so ein beliebtes Wort heutzutage.
Du hast gerade 9-11 angesprochen. Ich springe gerade so vom Gedanken her, aber eigentlich geht es in die gleiche Richtung. Ich habe neulich am Flughafen in Barcelona in der Warteschlange gestanden und vor uns war eine Familie aus New York, afroamerikanische Familie, die hatten irgendwie Trouble mit vergessenem Hotel und zurück und wir sind ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir echt lange gewartet zusammen, bis die halt zurückkamen aus dem Hotel. Und die hat 9-11 damals erlebt. Das ist eine Amerikanerin, 45 Jahre alt, die war in New York auf dem Weg zur Arbeit und die hat das gesehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und hast du die Flugzeuge gesehen, wie war das und so? Und sie hat das zweite Flugzeug reinfliegen sehen. Und dann habe ich eben gefragt, ja, war es wirklich ein Flugzeug und was hast du da gesehen? War es nicht irgendwie eine Rakete oder kannst du dir das eingebildet haben? So, nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Und in dem Moment, wenn da irgendwie sowas passiert, bist du hellwach, Adrenalin, du siehst alles kristallklar, du hast einen ganz anderen Fokus und eine Aufmerksamkeit. Und sie hat dieses zweite Flugzeug reinfliegen sehen.
Ach. Also keine No-Play.
Ja, und das bringt mich jetzt natürlich wieder in Schwierigkeiten, weil Aluminium schneidet halt keinen Stahl. Das ist das Problem. Aber ich bin da offen. Also ich lasse mich da bei solchen Sachen auch durchaus belehren irgendwie. Aber was sie noch erzählt hat, der erste Turm, als der zusammengestürzt ist, der hat vorher geschimmert, hat sie gesagt. Also der hat vorher zu vibrieren angefangen. Und es war nicht Hitze, weil das beim zweiten Turm danach nicht war. Sie hat also den Einsturz beider Türme beobachtet, relativ nah auch vor Ort, hat sie gesagt, also vielleicht eine Meile weg oder einen Kilometer weg, das ist ja 400 Meter hoch, da siehst du das alles. Und sie hat gesagt, der erste Turm hat angefangen zu zittern, bevor er runtergekommen ist. Und da sage ich dann auch so, da bin ich wieder bei Frank Stoner und seinen Dr. Judy Wood und so weiter. Also das bleibt nach wie vor immer noch ein Thema, das mich auch jetzt, wie viel Jahre sind wir, 17 Jahre später, fasziniert wie am ersten Tag eigentlich. Ja
aber ich finde auch, dass man praktisch eine Lösung finden muss, das ich glaube, das schafft keiner. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Ich denke, das, was ihr macht oder bewirken müsst, ist einen Freiraum zu schaffen für dieses alternative Denken. Da geht es gar nicht darum, wer hat Recht oder welche Theorie ist es jetzt. No-Plan ist es. Oder ist es nur das Gebäude 7 oder ist es eigentlich vollkommen egal. Man hinterfragt das, was einem präsentiert wird. Und dadurch, dass man so viele Beispiele ja findet, die ja nicht stimmig sind, schafft es eigentlich einen Freiraum fürs freie Denken. Und da geht es eigentlich gar nicht in erster Linie darum, irgendwie eine Lösung zu finden und wer hat Recht und wer hat Unrecht. Jeder hat Recht, der seine Theorie aufstellt. Das ist nämlich für mich Wissenschaft. Man stellt eine Theorie auf. Ich bin ja Physiker, ich habe Physik studiert. Ja? Also ich weiß, wie man ja wissenschaftlich vorgeht. Man hat eine Theorie, wenn die widerlegt wird mit Fakten, dann gilt diese Theorie nicht mehr. Das habt ihr mit eurer Arbeit ja unter anderem geschafft, dass die offizielle Theorie, wie sie verkauft wird, durch einfach schon allein physikalische Fakten nicht stimmen kann.
Und mehr müssen wir auch gar nicht machen.
Nee,
wir sind gar nicht die Antwortgeber.
Nein.
Gibt aber leider viele Kommentatoren, die eben immer genau das erwarten.
Genau, und das ist genau das Problem. Es sollte eigentlich jeden nur wachrütteln und sagen, hey, es stimmt einfach nicht das, was mir verkauft wird. Und nachdenken kann ich ja selber und meine eigenen Gedanken. Ich nehme ja auch unheimlich vieles auf und verschiedene Seiten und habe meine eigene Theorie sozusagen damit kreiert. Aber es ist keine Antwort, es ist nur meine persönliche Theorie zu dem. Ja. Ich hab ja auch das Thema aller Themen. Ich weiß, wenn ich das jetzt anschlage, dann kommt es wieder Flat Earth. Ich bin Physiker und ich glaube nach wie vor an die runde Kugel, die sich im Weltraum dreht.
Du glaubst nur daran?
Ja, ich bin der Meinung, dass. Aber es gibt mehrere Fakten, die mich seit der Antarktis-Expedition beschäftigen, weil es einfach Theorien sind, die hieb- und stichfest sind, die dann zeigen, hey, das funktioniert aber nur auf einer flachen Scheibe.
Was heißt auf der Antarktis-Expedition Dinge, über die du nachgedacht hast,
nein,
auf dem Weg dahin
Dinge,
oder die
Dinge,
du da gesehen
die, nein,
hast?
Dinge, die danach passiert sind. Ah, okay, einfach Antarktis ist ja so der Schlüssel dann, auch in der Flat-Earth-Theorie.
Weil du warst ja auf dem Südpol und das geht ja nach der flachen Erde nicht. Ne?
Genau, gut, das kann man ja sozusagen steuern mit GPS, sonst was, dass man einfach ja irgendeinen Punkt setzt. Das stimmt ja. Ja.
Dass die Daten falsch sind, dass der
das Gerät was... GPS ist ja was Künstliches, das kann man so steuern, dass man einen Punkt als Südpol steuert. Das ist ja noch nicht mal das. Aber ich habe mich ja dann mit den ganzen Theorien ja beschäftigt, weil ich gesagt habe, irgendwas, wieso drescht die Presse auf mich ein? Was ist da der Grund? Was habe ich angefasst, was ich nicht anfassen durfte? Ja? Und da rückt ja irgendwann mit dem Thema Antarktis, rückt Flat Earth relativ nahe. Ja. Wenn man ein bisschen auf YouTube oder Google sucht, dann kommen da...
Es rückt vielleicht näher, aber mir fallen da erstmal ein paar andere Sachen ein, die wesentlich eine plausible Erklärung liefern, warum da die Amis sozusagen da irgendwas geheim halten wollen.
Also ja, natürlich, sicher, für mich auch, wie gesagt. Aber dadurch, dass ich halt dann sagen will, damit bin ich halt in diese Ecke Flat Earth gestoßen und bin dabei immer auf zwei, drei Sachen gestoßen, die einfach mir als Physiker widersprechen. Kann jeder nachgoogeln, das stand sogar in der Bild-Zeitung drin. Ein Flieger von Bali nach L.A. Ganz normal an Korean Airlines, glaube ich, war es. Eine Frau an Bord war schwanger und hat das Kind an Bord bekommen. Der Flieger ist notgelandet in Anchorage.
Okay, warte, lass mich das mal kurz.
Wenn man sich jetzt einfach die Weltkugel vorstellt, ja. Hier ist Bali, dazwischen
Bali der Pazifik. Bali ist Indonesien. Und Anchorage ist Alaska.
Genau, also hier ist Bali, hier ist LA, der Zielort.
Ja.
Hier ist Anchorage.
Okay.
Es hieß, das kann man googeln, ja, das war 2015 irgendwann. Die Maschine soll auf Mitte des Weges notgelandet sein. In Anchorage, Mitte des Weges, kann jeder nachgucken, wäre irgendwo mitten auf dem Pazifik. Die Flugzeit von der Mitte bis nach Anchorage wären 23 Stunden.
Aber ist der dann nicht oben geflogen von Bali über den Nordpol, Anchorage und dann runter nach nee. Das wäre dann,
genau.
Wenn er die Nordroute geflogen genau. wäre?
Würde es erklären, nee, weil die viel zu lang ist, kann man wirklich auch auf Google gucken. Setzt man allerdings die Erde flach, sieht hier Bali, hier LA, liegt exakt in der Mitte Anchorage. Und das konnte mir plausibel noch keiner erklären.
Warum die Hälfte plötzlich Anchorage ist.
Eigenartigkeiten gibt es ja oft, aber wenn man jetzt sozusagen daraus schlussfolgert, ja, dann muss die Erde flach sein, gibt es Milliarde andere Probleme,
natürlich,
die dann noch
einmal auftauchen. Natürlich, genau. Nö, das sind aber für mich einfach Sachen, die dann aber frei diskutiert werden.
Und ich glaube, das ist einer der Punkte, warum so viele Leute so steil gehen bei dem Thema.
Ja.
Habe ich auch gar kein Problem damit, sowas zu diskutieren, da eine Ursachenforschung zu betreiben, warum jetzt diese Kuriosität da aufgetreten ist bei diesem einen Flug. Leider wird ja die Debatte nie geführt. Also ich zum Beispiel, also ich habe auch ja schon verkündet, ich verschließe mich dieser Debatte, weil ich da keine Lust drauf habe, weil ja die Argumente, die da angebracht werden, eben oftmals wirklich leicht zu widerlegen sind.
Absolut.
Das nervt mich dann relativ schnell. Und weil das ja überhaupt nicht ergebnisoffen diskutiert wird. Aber gut, wird es ja von meiner Seite her auch nicht, muss ich eingestehen. Aber mich stört halt dabei, dass ich dann immer gleich beschimpft werde.
Ja, ne? Und sowas, genau.
Und das verschließt natürlich jede Diskussion, wobei ich jetzt auch, möchte noch dazu sagen, jetzt auch nicht jeden Flat-Earther bezichtigen will, dass er gleich losschimpft, ja. Aber ich habe es eben einfach zu oft erlebt und deswegen ist es für mich kein Thema.
Wenn jemand mit dem T-Shirt kommt und steht Kugelerde-Faschist drauf. Dann, das fand ich schon richtig geil, dieses Wort schon fast, irgendwie so Kugelerde-Faschist.
Globus-Propagandist.
Ja, dass diejenigen, die das glauben, ja quasi Teil des Systems sind und uns in dieser weltweiten Versklavung weiter unterdrücken wollen, ohne dass wir es wissen eigentlich. Soweit möchte ich jetzt nicht gehen unbedingt.
Ja, aber das wiederum hat ja auch nichts mit Freiraum zu tun, weil das ist ja wieder, da setzt man sich auch etwas fest und ist eben nicht ergebnisoffen, man lässt keinen Raum für Diskussionen zu.
Mhm.
Und darum, oder das finde ich, das sollte eigentlich das Hauptziel sein, dass man auch bei solchen Themen einfach sagt, okay, es gibt da Widersprüchlichkeit, man kann darüber reden, wissenschaftliches Vorgehen, ja, Fakten analysieren und dann auf ein Ergebnis möglicherweise schließen oder es eben offen lassen, bis andere Fakten dann dazukommen. Und das passiert halt auch eben nicht. Man beschimpft sich, man wird sehr schnell sehr persönlich. Und das hat eigentlich da nichts mit zu tun.
Und vor allen Dingen wird dann halt als Fakt dann immer auch gleich angeführt, ja, die internationale Raumstation, entweder existiert die nicht oder die ist nur ein Fake und der Alexander Gerst, das ist alles nur eine Riesenshow und so weiter und so fort. Also es wäre ja die universelle größte Verschwörung überhaupt. Und offensichtlich können sich das einige Menschen wirklich vorstellen.
Naja, wenn du
bei mir hört es dann eben auf, wo...
Aber ich kann die Argumentation, oder vielmehr nicht die Argumentation, sondern die Motivation von den Leuten, in diese Gedankengänge einzutauchen, kann ich durchaus nachvollziehen, weil wenn man sich in den Kaninchenbau begibt, wenn man mal reinguckt,
dann
ist es ja nicht nur die Politik und die Wirtschaft und das Finanzsystem und die Ernährung und die ganzen Pharma- und Kriegslobbyisten und so. Wir sind ja umgeben aus einem Konglomerat, aus Mauscheltum, wie sagt man, wenn sich Leute bestechen lassen,
Korruption
und Missmanagement, die Beispiele Stuttgart 21, Flughafen Berlin und so sind ja nur kleine Beispiele von, das ist ja für nicht studierte und einfach nur aufgeschlossene Menschen schon klar, dass hier was nicht stimmt. Und wenn man dann noch tiefer einsteigt und wir haben hunderte Beispiele bei uns auf dem Programm und anderen, dann sieht man ja, dass die Welt wirklich verarscht wird kollektiv. Ja. Schau nur die amerikanische Außenpolitik an. Das ist eine globale Verarsche irgendwo.
Ja, aber weißt
du, warte.
Bis ins Mittelalter auch eine Verarsche, von der wir uns befreit haben.
Ja, lass mich den Gedanken schnell fertig entwickeln, damit ich auch selber weiß, was ich sagen will. Die Argumentation geht in die Richtung, dass man dieses Grundvertrauen der Leute, die da so eine Skepsis, also dieses Grundmisstrauen von Leuten mit Skepsis ausnützt und so eine psychologische Operation, so eine Psy-Op lanciert, dass man einfach sagt, okay, es gibt hier gewisse Anomalien auf der Erde, wir haben zwar vielleicht das Kugelmodell, aber es gibt Anomalien, entweder ist sie größer oder es gibt andere Schwerkraftverhältnisse, was auch immer, ich kann es nicht durchdringen, geistig fehlt mir der Sachverstand, aber dass man das eben lanciert, seitens der Kontrollkräfte, Dienste, wie auch immer, um die Bewegung, die generell offen ist für neue Themen, zu spalten. Und genau das ist das, was ich jetzt beobachte. Ja, all diejenigen, die jetzt halt so vollkommen auf dieses Thema abgehen, die finden das als das Allerwichtigste und beschimpfen dich oder uns, weil wir damit nicht mitgehen. Und damit hast du schon wieder einen Keil in Leute getrieben, die eigentlich alle im gleichen Strang ziehen. Richtig. Und im Hintergrund steht jemand, hahaha, die Videt Impera, haben wir es wieder geschafft.
Das ist das, das was sowieso ganz groß geschrieben wird derzeit. Wir sehen es ja zum Beispiel in der Parteienlandschaft. Es gibt keine Partei, die sich nicht selber zerlegt bis ins Kleinste. Sogar CDU, CSU hat es jetzt erwischt, nachdem sich die Linken gezofft haben, der AfD gezofft hat. SPD. Der SPD hat sich ich glaube, die haben es noch nicht mal gemerkt, dass die sich zerlegt haben. Also klar, und es funktioniert ja wunderbar, weil Teile und Herrsche ist halt das der Garant dafür, dass eben diese Machtstrukturen ihre Macht ausarbeiten
können. Ja, und die Medien springen darauf ein, weil für die ist der Skandal die beste Nachricht. Mit Blümchenwiesen kannst du kein Programm machen. Du brauchst einfach immer Schlagzeilen, Breaking News. Ja. Ich habe neulich Fußball geguckt, irgendwie so am Abend, Welke sagt, ja, jetzt müssen wir leider abbrechen hier. War irgendein Viertelfinale gerade, ich glaube das erste Viertelfinale war das. Ja, wir müssen jetzt abgehen, weil in Berlin passiert auch noch was. Breaking News, Live-Schalte München, Berlin, Seehofer tritt gleich zurück, weißt du so. Dass das dann, ja, jetzt ist die, wir haben Quote, wir machen Quote, weil das nichts anderes zählt ja eigentlich bei den Medien. Ja? Nicht der Lehrauftrag oder der Vermittlungsauftrag ist wichtig, sondern nur noch die Quote zählt eigentlich. Ja. Es kann nicht sensationell genug sein, immer noch ein Superlativ, immer noch mehr. Gerade bei KenFM neulich ein tolles Gespräch gehört darüber, wie die Medien sich selbst überbieten müssen, um quasi wieder die nächsten Zuschauer zu kriegen. Das ist so eine paradoxe Entwicklung.
Auf die alternativen oder freien Medien, wie wir es ja jetzt, wie mir oft angetragen wird, dass wir das doch lieber freie Medien nennen sollen. Ich finde jetzt gar nicht so schlecht, weil mit Alternativ rückst du dich gleich selber in so eine Ecke. Wir, die freien Medien, das habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was hast du gerade gesagt?
Ich habe es auch vergessen, weil ich gerade über freie Medien so nachdenke. Ob das jetzt, kann ich freie alternative Medien sagen?
Dieser Konkurrenzkampf, den du gerade beschrieben hast, der existiert halt mittlerweile auch bei den freien Medien. Ich sehne mich eigentlich so ein bisschen nach der Zeit zurück, wo es eben noch nicht ganz so viele gab, wo das nicht alles im Trash untergegangen ist. Es ist heute leider wirklich so, dass alternativ oder frei ist ja im Prinzip jeder YouTuber, der irgendeine politische Botschaft transportiert. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass eben die guten Sachen in der Masse untergehen. Mhm. Ich meine, wer hat schon Zeit, alles auf YouTube zu gucken? Geht gar nicht, rein rechnerisch. Du kannst doch nicht mal 1%
dessen angucken. Du musst es ja auch finden, weißt du, bei der Tagesschau, da wissen die Leute, ich schalte am Abend um 20 Uhr ein und es kommt. Das ist eine Institution, da wissen die Leute einfach, das ist da. Es gibt mittlerweile sogar schon Werbungen, dass jemand gesagt hat, da und da, ach, da muss ich mir immer raussuchen, was kommt. Bei dem und dem Streamingdienst, da kriege ich das alles geliefert. Ja. Wir machen auch YouTube-Abende und meine Frau sagt manchmal, du bitte, ich will jetzt nicht wieder was suchen, schalt einfach einen Fernseher ein und ich will jetzt nicht denken, was ich sehen will, ich will einfach nur was sehen.
Das weißt ist du, so, leichter,
ja, das ja. ist einfacher, sich berieseln zu lassen. Nach einem langen Arbeitstag will man halt einfach auch entspannen. Und YouTube bedeutet, was gucke ich jetzt? Was will ich jetzt
Welches
sehen?
Thema?
Welches Thema ist mir denn jetzt gerade wichtig? Das ist ein eigener
Initiative-Prozess. Also wir brauchen quasi ein Programm, wo der freie Medienkonsument sozusagen auch nichts anderes machen muss, als einschalten.
Ich fände zum Beispiel...
Und muss er nicht mehr suchen. Also das braucht es. Arbeiten wir dran.
Aus persönlicher Erfahrung fände ich einen gesunden Mix aus beiden gar nicht so schlecht, weil was ich zum Beispiel zur, in Anführungsstrichen, Berieselung nehme, sind die News mal von Nurviso. Weil da muss man jetzt nicht konzentriert bei einem Gespräch, bei einem Talk sitzen und konzentriert jetzt eine Dreiviertelstunde.
Schön zusammengefasst.
Genau. Sondern das kannst du nebenher laufen lassen und du hörst es nebenher. Und wenn dich etwas interessiert, dann guckst du auch mal direkt da drauf. Ansonsten hast du einfach einen schönen Überblick über das, was dich dann vielleicht interessiert. Und dann switchst du da auch in die einzelnen Sendungen rein, die dann immer vorgestellt werden. Aber es ist dann wirklich so ein, in Anführungsstrichen, Berieselungsprogramm, auf das du dich nicht konzentrieren musst.
Danke.
Und vielleicht, wenn ihr da einen gesunden Mix aus beiden finden würdet, dass ihr praktisch weil der Mensch ist nun mal ein faules Tier. Ja? Der will nicht immer denken und immer mit, was gucke ich jetzt und sowas. Wenn ihr aber vielleicht eine gesunde Mischung aus Entertainment und Fachwissen vermitteln könntet, das wäre vielleicht ein wichtiger Schritt, der sowas bedienen würde.
Wir versuchen das ja gerade so ein bisschen mit dem Format Markenmobil. Geht ja so ein bisschen in die Richtung.
Geht in die Richtung und das ist absolut toll. Also ich finde auch, das kommt absolut genial an. Und das
ist eine coole Socke.
Ja,
also absolut. Ich muss gestehen, wenn man da zuhört und der, egal wo er hinkommt, aus jedem Maulwurfshügel kann der eine Geschichte machen.
Eine interessante Geschichte, bei der man sogar noch was lernt.
Ja, ja, also wirklich. Also das mit den Spuren, die dann x-mal hin und her genagelt worden sind von den Spurbreiten da in Russland da drüben, fand ich großartig.
Das muss er auch erstmal wissen.
Ja, ja,
für die meisten ist es einfach nur eine alte Bahnhofsruine geworden, aber Marc weiß da tatsächlich immer was zu erzählen.
Die Blaulichter waren ja auch interessant.
Die Blaulichter.
Auf einmal jeder Blaulichter hat dann da mit den Eimern angekommen.
Die Blaulichtschwemme.
Ja, also sowas, weil das ist auch ein Programm, da musst du dich jetzt nicht unbedingt hinsetzen und das eine Dreiviertelstunde lang gucken, sondern kannst du auch nebenher etwas machen. Du kannst dich wirklich berieseln lassen, aber immer noch, finde ich, mit einem Satz Bildung und Niveau dahinter. Also, naja, wenn du jetzt im Gegensatz dazu, keine Ahnung, Frauentausch oder was weiß ich was, wo einschaltest oder auch eine Kochsendung, also da verbildet man total, ja. Und sowas wäre ein Programm, was doch etwas bietet, ja, aber weil es halt nicht wirklich diese schwere Kost ist. Ja,
ja, also ich habe ja schon länger die Idee, sozusagen einen mehr Sendercharakter bei Nuvi so reinzubringen, dass man sozusagen weiß, 20 Uhr wird da live gestreamt. Und dann werten wir in Zukunft eventuell unsere Sendungen auf diesem Wege aus, dass die eben nur live gestreamt werden. Da gibt es dann ein Programm. Einfach mal probieren, neue Wege zu gehen. Weil so wie es jetzt ist, ist es auch nicht wirklich. Man merkt, klar, es kommen immer wieder neue Kanäle dazu, die alternativ berichten. Aber das verwässert ja im Endeffekt alles, was schon irgendwie da ist. Es ist auch größtenteils dasselbe, auch von der Machart her. Geben sich eigentlich nur wenige Mühe. Für die meisten ist es eher, sage ich mal, sind Titel und Vorschaubild wichtig und der Inhalt ist dann eher tertiär. Ja, so, bei uns sagen wir eben, bei uns ist wirklich der Inhalt am wichtigsten und vielleicht sind wir sogar nur wieso fast ein bisschen zu blöd, unsere eigenen Videos zu pushen, weil wir denen, sage ich mal, noch Titel geben, die dann auch was mit dem Inhalt zu tun haben. Aber man merkt halt auch, nicht nur, also die Macher der freien Medien haben es gar nicht mehr alleine in der Hand. Es ist halt tatsächlich von den Zuschauern abhängig. Und da hat sich schon einiges verändert. Und ich stelle immer mehr fest, diese Sättigung, die man von dem Mainstream hat, die greift jetzt auch langsam bei den Konsumenten der freien Medien um sich. Die haben keinen Bock mehr, sich Interviews und dieses Ganze, die wissen im Prinzip schon alles.
Es kommt nichts Neues nach.
Und die gucken das nicht mehr. Und die es nicht gucken, die wissen das nicht und gucken es deswegen nicht. Es ist irgendwie eine Zwickmühle. Die es wissen, konsumieren uns immer weniger und die es nicht wissen, konsumieren uns gar nicht. Und das ist, keine gute Entwicklung, wenn man in die Zukunft guckt. Nicht, was jetzt die freien Medien betrifft, sondern was die Welt betrifft. Weil das ja letztlich dazu führt, dass das Bewusstsein nicht gerade zunimmt. Obwohl man das jetzt auf anderer Seite wieder schon wahrnehmen kann. Aber es liegt hoffentlich daran, dass immer mehr Menschen erkennen und deswegen aufhören, im Prinzip auch unsere Inhalte zu konsumieren, weil sie schon längst in die Tat gekommen sind. Das ist das, was ich mir wünsche, aber ich befürchte, dass es fast nicht so ist.
Ich glaube, das ist genau das Problem. Also ich finde auch, dass immer mehr und mehr Leute hinterfragen und wach werden und kritisch werden. Trotzdem zu wenig Leute überhaupt wissen, dass alternative Medien existieren. Man ist ja prozentual auf die gesamte Bundesbevölkerung oder den deutschsprachigen Raum, 100 Millionen Menschen. Wie viele davon wissen, dass es nur Wieso gibt oder KenFM oder andere Formate? Das wissen die allerwenigsten. Ja? Und die dann das System hinterfragen und kritisieren, haben vielleicht genau dasselbe Problem wie ich, dass sie dann denken, hey, ich bin der alleinige Querkopf, jeder in der Familie sagt und denkt was anderes.
Also muss ich falsch liegen.
Genau.
Ja. Dieser soziale Druck, die Angst vor sozialer Isolation, das war schon immer so, dass das eine Riesenmotivation ist, auch offensichtliche Widersprüche auszublenden. Es gibt die Milgram-Experimente und Conformity-Hills-Experimente nach Salomon Asch, wo nur einer der Versuchsteilnehmer nicht eingeweiht waren, alle 30 anderen waren eingeweiht. Kleines Beispiel für die, die es nicht wissen: Es gab so ein Experiment in den 50er Jahren. Da hat man eine Gruppe von Menschen im Raum gehabt und die Leute mussten alle sagen, welcher der drei Striche an der Tafel ist der längste. Einer so, so und so lang. Jedes fünfjährige Mädchen hätte sagen können, der erste ist der kürzeste, der andere ist der längste. Jetzt waren aber 30 Leute eingeweiht in das Experiment, um zu sagen, die müssen lügen sozusagen. Und es hat sich herausgestellt, dass ein nicht kleiner Prozentteil von, ich glaube, 75 bis 80% der Probanden, die nicht wussten, dass sie Versuchstiere sind, ja, sich der Mehrheitsmeinung angeschlossen haben, obwohl es offensichtlich war, dass sie falsch ist. Und so, wenn man das jetzt mal übertragen auf die ganzen großen Themen wie 9/11 oder Klimawandel oder sonst irgendwo, es gibt einen verordneten Druck, einen Frame, einen Deutungsrahmen, in den wird das ganze Deutungsumfeld reingepackt und dem hat man sich unterzuordnen. Und wenn nicht, wird man von den Wachhunden der Gesellschaft, unseren Medien, in die Richtung geboxt. Wie? Wie, du bist ein Leugner? Hast du geleugnet, dass der
9/11-Leugner,
Klimawandel ein Leugner? Weil der Leugner ist ja bei uns sowieso gleich mit dem Holocaust assoziiert. Dann
Klimawandel.
Kriegst du gleich noch einen in die Fresse. Wenn du was leugnest irgendwo, dann kuscht sowieso jeder. Ja?
Stimmt.
Und in Wirklichkeit ist es nichts anderes wie ein Gatter, in das man uns einsperrt. Und ich sehe die Medien, die haben ihre Rolle total falsch verstanden. Die sind ja eigentlich die vierte Macht im Staate, die die Politik kontrollieren
Die
müsste.
sollen
Sie
eigentlich
sind die
hinterfahren.
Wachhunde. Animal Farm, okay? Animal Farm, das sind die Wölfe, die eigentlich dann die restliche Herde zusammenbellen. Mehr sehe ich das nicht. Ja. Und weil wir gerade bei diesen Gedanken sind, ich habe auf Rubicon, auf diesem fantastischen Portal, ich kann gar nicht genug sagen, wie froh ich bin, dass es das endlich gibt. Und Jens Wernicke hat es ja endlich gegründet. Danke, danke, dass ihr das macht. Ja. Ich lese da sehr viel drüber. Und da gab es einen langen Artikel. Vom Namen habe ich es leider nicht im Kopf. Es ging darum, warum so viele Intellektuelle in den Medienlandschaften sich als quasi Geisel nehmen lassen, warum sie sich da vor den Karren spannen lassen. Und mal gucken, ob ich einen 18-Minuten-Artikel in einen Satz bringe. Steht da immer dran, weißt du, Lesedauer 18
18
Minuten
Minuten.
und so. Ja. Finde ich super. Okay, das reicht für irgendwas so. Ja. Und es ging in die Richtung, dass in den letzten 10, 15 Jahren, seit dem 11. September, auch durch die Globalisierung, die ganzen Medienhäuser so geschrumpft sind, dass die so zusammengestampft worden sind, dass da so viele Leute geflogen sind. Und die jetzt noch da sitzen, die jetzt noch einen festen Job haben, genau wissen, der Job ist auch alles andere als sicher. Und sobald ich mich aus diesem vorgegebenen Deutungsrahmen hinaus bewege, war es das. Dann kann ich die Spange von meiner kleinen Tochter vergessen, den Urlaub in Miami sowieso und mein Haus, das ich mir kaufen möchte, schon dreimal. Also überlege ich mir fünfmal, ob ich jetzt hier etwas über die Widersprüche in der Klimaargumentation schreibe oder über das Gebäude Nummer 7 oder ob ich den Ganser einlade und so weiter.
Ja,
Ja? Und
siehe Matthias Matusek, siehe Uwe Tellkamp, siehe Uwe Steimle. Ja,
ja?
alles Persönlichkeiten, die in letzter Zeit eben gewagt haben, mal laut zu denken.
Und was passiert? Klassenkeule. Ja?
Ja.
Da gibt es dann Schelte von den anderen und dann gibt es dann irgendwelche pseudo-intellektuellen Redakteure vom Spiegel, Stern und wie sie alle heißen, die sich dann per Twitter darüber empören und sagen, das geht ja gar nicht, was der da macht. So viele Twitter-Nachrichten, wie die raushauen teilweise, fragt man sich, was die sonst machen außer Social Media. Ja, das ist so wirklich so. Ich glaube, es ist fast ein verzweifelter Versuch, bei denen selber ihr Weltbild um alles in der Welt zu verteidigen, nur damit sie sich nicht selber eingestehen müssen, sie haben ihr Leben falsch disponiert.
Und es gibt sogar die Beispiele, haben wir gerade jüngst erlebt. Wir müssen jetzt nicht sagen, wer es ist, aber wir hatten Interview-Zusage und dann eben eine Absage, weil derjenige eben von seinen Institutsmitarbeitern sozusagen gemaßregelt würde, was zu nu, wieso kannst du doch nicht gehen und so weiter. Dann hat derjenige sich selber damit beschäftigt und festgestellt, dass wir eine super Arbeit machen und liegt jetzt quasi im Clinch mit seinen eigenen Mitarbeitern, hat aber letztlich trotzdem die Entscheidung getroffen, nicht zu uns zu kommen, weil er damit ja seiner Sache letztlich schaden würde. Ob er das nachvollziehen kann und blöd findet oder nicht, sei mal dahingestellt, die Analyse seinerseits ist völlig richtig. Ja, also wenn da jetzt schon quasi vor dem Interview so ein Shitstorm kommt, hat er danach mit Sicherheit keine besseren Karten. Und ja, es ist tatsächlich so, dass wenn zum Beispiel jemand zu Nuvisu geht, hat er danach ein Problem. Deswegen gehört da wirklich viel, viel Zivilcourage dazu.
Ja,
da, und so darf es aber eigentlich nicht sein. Weil, also Entschuldigung, mit Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit hat das meines Erachtens nichts zu tun, wenn man einfach nur sagt, ne, du kannst ja sagen, was du willst. Ja, natürlich kannst du sagen, was du willst. Das konntest du unter den Nazis aber auch. Es hatte aber Konsequenzen und die hat es heute auch. Ja. Die sehen heute die sehen anders aus. Ja, aber die sind genauso, genauso, ich will Gottes Willen nicht vergleichen, aber die sind natürlich auch repressiv.
Es ist aber durchaus vergleichbar, es zerstört Existenzen und Familien.
Ja, richtig.
Und deswegen pushen so viele.
Es wird nicht mehr mit dem Tode bestraft, aber es kommt trotzdem eine Existenzvernichtung
klar. Definitiv.
Und deswegen pushen so viele in den Medien. Die wissen, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in den führenden Redaktionsebenen unsere Kanäle auch beobachtet werden. Natürlich, definitiv. Die Inhalte auch, dass die natürlich Alternativen suchen. Aber sie wissen genau, es darf nicht berichtet werden. Das beste Beispiel ist doch jetzt, wir haben jetzt Anfang Juli, und seit ein paar Tagen ist bekannt, dass sich am 16. Juli Putin und Trump treffen werden. Es gibt zum heutigen Tag, das ist heute jetzt schon seit 5-6 Tagen bekannt, dass die sich treffen werden, nicht einen einzigen Bericht dazu in der Tagesschau. Die kommen ihrem Staatsauftrag nicht nach, dass sie über bedeutende, weltbewegende Ereignisse berichten, weil das nämlich aus ihrem Deutungsrahmen rausfällt. Der böse Russe, der gute Westen. Und jetzt wollen die zusammenkommen, ein Prozess der Völkerverständigung, was in anderen Ländern viel berichtet wird drüber. Nur Kniffke und Co., die kriegen das nicht gebacken, jetzt so ihren Spaß. Ah, scheiße, jetzt, was machen wir jetzt? Es ist ja, oh, dann vergessen wir. Dann tun wir einfach so, wie wenn das nicht stattfindet. Ja? Und dann ist es kein Wunder, dass sich immer mehr Leute von diesen Medien abwenden, wenn sie ihrem Staatsauftrag überhaupt nicht nachkommen. Mich kotzt das ehrlich gesagt an. Und das sind schlaue Leute in diesen Redaktionen. Die haben alle studiert. Das sind hochgebildete Menschen, hochdotiert und so weiter. Und dass die sich so weit verbiegen müssen, also die laufen alle mit dem krummen Rücken rum. Ja?
Na, sie müssen nicht, aber sie tun es. Also man müsste einfach nur das Personal austauschen. Ja, aber
ja, gib mir, wenn ich das Geld hätte von dem Red Bull-Menschen, ja, wie heißt der?
Matuschitz.
Ja. Dann würde ich die gesamte deutsche Medienlandschaft fluten mit Arbeitsverträgen und sagen, Leute, ihr kriegt von mir jetzt die doppelte Kohle dafür, dass ihr aber authentisch seid.
Das ist auch Arbeit.
Das hätte ich fast autistisch gesagt. Ja, nein, dass ihr authentisch seid. Ja, dass ihr einfach das macht, was Realität, dass ihr die Realität abbildet und nicht einfach nur wilde Fantasievorstellungen des transatlantischen Bündnisses. Ja, weil die Werte, die wir verkaufen, da kann ich auch drauf verzichten, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin gerade so in Agro-Stimmung, Cojones, weißt du so. Ja? Aber es ist einfach, ich lese jeden Tag stundenlang, ich recherchiere jeden Tag. Ich muss es ja auch machen, um in den Themen drin zu bleiben. Es ist nicht einfach, aber ich scanne meine Blogs. Ich habe so ein Dutzend Blogs, die ich jeden Tag so die Überschriften scanne und dann auch wichtige andere Sachen gleichzeitig vergleichen mit den Mainstream-Medien und versuche mir da dann daraus eine Meinung zu machen. Und jeden Tag wird es offensichtlicher, dass wir so beschissen und verarscht werden und die Leute wachen einfach nicht auf. Also ein kleiner Prozess findet statt, aber warum nicht mehr? Ich kapiere es nicht. Ich bin ja jetzt nicht die schlauste, ich bin ja jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, okay? Es gibt viele Sachen, die kann ich einfach nicht durchdringen, weil mir der Intellekt fehlt. Aber ich habe das große Verständnis, dass in der Gesellschaft alles schief läuft irgendwo. Aber für viele Leute ist immer, was will man denn machen? Was kann ich denn machen? Ich kann ja nichts machen. Jeder kann was machen.
In jedem
Bereich muss ja nicht jeder gleich hierher sitzen und sagen, lasst uns das verteilen, alles, was wir hier sprechen, sondern für die Familie kann man Vorbild sein, dass man erstmal aufhört, gemeuchelte Tiere zu essen. Das wäre schon mal ein Statement, dass man sagt, nein, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Das mache ich seit 17 Jahren. Und ich habe heute noch Diskussionen in der Familie und so weiter. Aber ich stelle mich dem Ganzen, dass ich anfange, Plastik wegzulassen. Ich sage, nein, neulich in der Supermarkt, ich habe hier die gekauft und habe die so aufs Band gelegt vorne. Ja, Plastiktüte. Sag ich, nein, ja, aber das ist doch dann dreckig. Sag ich, das kann ich wieder waschen, aber ich will es nicht in eine Plastiktüte reinpacken. Weißt du, so die 1000 Kleinigkeiten, die man im Leben wirklich im Leben verändern kann, das erfordert halt einfach, jetzt sage ich es nochmal, etwas despektierlich, Cojones. Du brauchst die Eier dazu, dich da durchzusetzen jeden Tag. Und das ist verdammt schwer. Das ist wirklich verdammt schwer. Ich weiß noch nicht, woher ich die Motivation nehme. Doch, ich weiß sie. Die kommt daher, dass alle 5 Sekunden ein Kind auf dieser Welt verhungert. Ja. Das habe ich vorhin aufgeschnappt hier in einem anderen Interview. Ja, alle 5 Sekunden am Tag. 20, 30.000 Mal am Tag stirbt irgendwo ein Kind, weil wir es nicht gebacken kriegen, diese Welt so zu organisieren. Und das ist mein Antrieb eigentlich. Ja. Ich lebe in München, im Speckgürtel von München, in einer Blase des Glücks. Bei mir sind die Fahrradwege an der Isar besser wie die Hauptstraßen in Afrika. Also ich habe überhaupt kein Problem, mich zu beschweren auf der Welt. Aber ich kann nicht einfach nur durch die Welt laufen und sagen, interessiert doch mich nicht, wenn ich weiß, dass der Großteil der Menschheit nicht mal Zugang zu sauberem Wasser hat. Da kann ich einfach nicht sagen und das interessiert mich alles nicht. Das interessiert mich sehr wohl. Ja? Das ist ja auch mein Planet hier. Und ich habe keine Kinder, also ich werde mich im Genpool nicht verewigen hier und irgendwas Dauerhaftes dalassen. Aber ich will, wenn ich abtrete irgendwann mal, will ich sagen können, ich habe etwas gemacht. Ich habe wenigstens dazu beigetragen, ich habe versucht, etwas zu verändern. Wenn in der Bewerbung dann drinsteht, hat sich redlich bemüht, dann...
Doch, du hast schon was verändert.
Ich hoffe es.
Hast du definitiv.
Ich wünsche mir halt, mehr Leute würden diesen inneren Ruf verspüren und sich nicht einfach nur mit den Fußballergebnissen zufrieden geben.
Gibst du dich damit zufrieden?
Also Moment, ich muss echt sagen, ich habe Diskussionen in meiner Familie, weil ich seit Jahrzehnten Anti-Fußball bin. Aber jetzt, wo die Deutschen raus sind, finde ich das total entspannend irgendwie so. Ach, jetzt ist der ganze Druck weg irgendwie. Und ich schaue gerne diese Fußballspiele an, wenn so Ballartisten in Zeitlupe mit dem Effet aus 30 Meter Entfernung oben ins linke Eck. Und ich finde das einfach super genial. Ja. Also weißt du, und diese Berichterstattung drumherum, ich klinke mich da gerne ein und ich finde dieses völkerverständigende Element, was da aus Russland rüberschwappt, finde ich großartig. Als die Russen das Elfmeterschießen gewonnen haben gegen Spanien, das habe ich so gefeiert und die Leute im Land feiern das auch. Ja? Und dem lasse ich, das finde ich natürlich auch toll. Ganzer schaut leidenschaftlich gern Champions League, sagt er immer. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, ist
absolut in Ordnung. Du musst aber einfach nur den Spagat finden und wissen, wann ist es Entertainment, Berieselung, Bespaßung und wann geht es ums Eingemachte. Mhm. Ja. Und ich glaube, da sind aber die Medien heutzutage so drauf ausgerichtet, mehr und mehr diesen Spaßfaktor und diese Berieselung zu präsentieren und nicht die wahren Fakten. Das sieht man ja schon alleine daran, dass egal welche Mainstream-Presse man ja einschaltet, es steht genau dasselbe drin mit abgeänderten Worten, vielleicht einer abgeänderten Überschrift. Aber es sind immer dieselben Themen und ja, da ist nichts, was irgendwie, du sagst es ja selber, wenn ihr es schafft, mit euren begrenzten finanziellen Mitteln Sachen zu hinterfragen, zu recherchieren, an Fakten ranzukommen, schafft es ja eine Agentur, die ja Millionen zur Verfügung hat, ohne geringste Probleme, ohne geringste Aufwände. Und eigentlich sind sie daran verpflichtet, das auch aufzudecken, ergebnisoffen. Da muss man keine Meinung produzieren und sagen, naja, so muss es sein, so soll es sein oder es hat die Berechtigung, weil...
Steht aber eigentlich nirgendwo, also nicht im Rundfunkstaatsvertrag steht nicht drin, dass man irgendwie investigativ oder wahrheitsgemäß berichten muss. Das steht da nicht drin.
Ja, oder dass ein Ergebnis präsentiert werden muss, wenn keins da ist. Steht nirgendwo drin, aber es wird ja gemacht, das ist ja...
Steht auch nicht drin, dass man über Russland so hetzen muss.
Ja.
Obwohl sie jetzt in Probleme kommen. Es kommen so viele tolle Bilder gerade aus Russland, sogar im ZDF. Die Reporter, die unterwegs sind, die haben da diese...
Die suchen und suchen, finden nicht.
Da gibt es eine Reporterin, mir fällt Romina, diese... Ja. Mit den tollen roten Haaren, wie heißen die nochmal?
Ist egal.
Paulina, genau. Die ist ja echt nett anzugucken und was die da macht. Und spricht ja auch Russisch und so weiter. Und was die da so von den Leuten rüberbringt, so von den normalen Russen, plötzlich sind Russen Menschen.
Jetzt sind
es nicht mehr die bösen Russen, der böse Ivan mit der Kalaschnikow und so, die ganzen Propagandabilder. Fängt jetzt alles an zu wanken irgendwo. Und auch die Sportkommentatoren, die unterwegs sind, die Russen sind halt ein lustiges Volk. Ja? Wenn du mit denen Stress hast, ist übel. Ja? Also, aber wenn du als Gast bist, die decken dir den ganzen Tisch ein mit dem Letzten, was sie haben, nur um gastfreundlich zu sein. Ja? Das ist so ein warmes Volk. Ich war noch nie da, aber alle, die da waren, sagen,
kann ich nur bestätigen,
unglaublich und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, wie wenn dieses transatlantische Narrativ so während der WM jetzt, trotz aller Versuche der Hetze, so zu bröckeln anfängt. Mhm. Und ich frage mich dann, wie sich diese Redakteure fühlen, wenn sie die Maßgabe haben, scheiße, ich habe heute keinen Russenhetzen-Beitrag gemacht, was mache ich jetzt? Jetzt kommt da nur Positives irgendwie. Also das wird spannend zu beobachten sein. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, die Ukrainer versuchen vielleicht da jetzt noch irgendwie was zu zündeln. Da eine Offensive im Donbass, habe ich was gelesen. Aber ich glaube nicht. Mit der Ankündigung von Trump, sich jetzt zu treffen mit Putin, haben die Ukrainer gerade Sendepause. Ich glaube, da kam eine Durchsage vom State Department, ihr haltet jetzt schön die Flossen still, ja, weil sonst gibt es Ärger mit dem Meister. Ja. So. Ich weiß es nicht, ne? Das ist ja alles. Ja, kann wieder eine False Flag kommen oder der Deep State sagt irgendwas so. Also entweder sind die Trauben hier so gut, aber ich bin hier gerade da.
Es gab ja auch viel Diskussion, was war eigentlich der Grund, warum hat Deutschland so versagt bei dieser WM. Muss man aber auch mal dazu sagen, die Politik und eigentlich auch das Land hat, anders als 2014, die Jungs da völlig allein gelassen. Ne? Es war kein Politiker in Russland, wie man es sonst so kennt, dass die Merkel sich die deutschen Spiele angeguckt hat und so.
Auch ich meine,
für wen oder für was hätten die sich auch einen Arsch aufreißen sollen, um das mal so zu sagen. Yeah. Man dankt es ihnen ja nicht.
Yeah.
Und man muss dazu sagen, auch wenn jetzt gesagt wird, ich rede jetzt mal eine Minute über Fußball, ja, mal meine Analyse, es wird ja immer gesagt, ja, die haben schlecht gespielt und so weiter und so fort. Die deutsche Mannschaft hat bei dieser WM in der Gruppenphase einen neuen Rekord aufgestellt. 72 Torschüsse.
In drei Spielen.
Und wenn man 70 Mal davon nicht trifft, dann kann man natürlich von Unfähigkeit sprechen. Man muss aber auch Pech mit erwähnen. Und das haben alle irgendwie ausgespart. Das habe ich nicht ein einziges Mal gehört, dass auch ein bisschen Pech dabei war. Ja, natürlich haben sie nicht überragend gespielt, keine Frage. Aber wie gesagt, ich hätte da unten auf dem Platz auch nicht diese Lust gehabt, mir einen Arsch aufzureißen für ein Volk, was es einem derzeit nicht dankt.
Es gab auch im Vorfeld keine so eine richtige Euphorie wie bei Brasilien. Das hat natürlich auch mit der Berichterstattung zu tun. Dieses Camp Bahia in Brasilien, wo die da in dieser Mega-Oase lagen. Ich erinnere mich an ein Bild, wo Philipp Lahm mit Jogi Löw in einer Poolbar im Pool an der Bar sitzt und Taktikbespräche macht. Und dieses Unterkunftsgebäude in Russland hatte ja eher den Charme von einem Schullandheim, also ein Sportinternat. Das war jetzt nicht so die berauschende Atmosphäre für das Team. Aber was mir aufgefallen ist, nach dem ersten Spiel gegen Mexiko saß ich in München beim Essen mit einer Freundin, paar Stunden am Stachus. Und Stachus ist in München der verkehrsreichste Knotenpunkt. Es gibt auch diesen alten Spruch, geht zu wie am Stachus. Mhm. Das kommt daher, weil das in den 50er Jahren in Europa der verkehrsreichste Punkt war. Ja, also das ist heute noch ein Hotspot in München. Und da fahren in den 2 Stunden bestimmt 5.000, 6.000 Autos vorbei. Ein einziges Auto hatte einen kleinen Wimpel dran. Und sonst nichts, keine Spiegelbikinis, keine Fahnen, keine Aufkleber, keine T-Shirts. Ich habe schon am Anfang der Gruppenphase überhaupt nichts beobachtet, dass da so ein Fußballfieber irgendwie durchs Land gegangen wäre. Warum war das so?
Das war vor 4 Jahren noch anders.
Das war ganz anders. Also da,
ja gut, die WM-Euphorie ist 2014 auch erst nach der Gruppenphase so richtig entstanden. Aber naja, es wird ja auch von Claudia Roth und Konsorten ausgeredet. Ja, bloß nicht zu viel freuen. Man darf sich freuen, aber bloß nicht zu viel.
Aber man darf Fett Kohle einstreichen als Bundestagsvizepräsident. Also bitte, ja. Also das darf man dann schon, sich Geld einsacken fürs Lebenende. Da hat man kein Problem, dann Deutschland auszunutzen. Frau Roth. Ja? Es ist doch schizophren, ist, oder? Wie kann ich auf eine Demo gehen, wo drauf steht nie wieder Deutschland und dann im Bundestag als Vizepräsident sitzen?
Das Volk vertreten.
Den geistigen Spagat muss man erstmal hinkriegen. Ja,
auch legendär Frau Roth, die zuerst verkündet, in Dresden war sie da, ja, und da waren da 100 irgendwie Pegida-AfD-Anhänger, wie auch immer, da irgendwie hinterm Zaun und Frau Roth beschließt und kündigt das vor Kamera an. Ich gehe jetzt mal zu denen hin, um ein vernünftiges Gespräch zu führen. Und dann geht die zu denen hin und das Erste, was sie sagt, ist, bei uns in Bayern gibt es einen Spruch, Gott, lass Hirn vom Himmel regnen. So, also beleidigt erstmal pauschal alle, die dort stehen, ja, und will daraus eine vernünftige Diskussion irgendwie herbeiführen, ja, und kriegt als Antwort dann als Erstes irgendwie gesagt, Frau Roth, erstens mal, wir sind hier in Sachsen. So, und dann hat die von diesen Leuten wirklich ohne Schimpfworte ganz sachlich erklärt bekommen, warum die jetzt keine Lust mehr haben, mit ihr zu reden, wenn die so ankommt. Ja. Also geistiger Spagat hoch 10 und sowas jetzt im Bundestag. Wirklich unfassbar. Ja, wir haben viel geschimpft, wir haben viel über deine Expedition erfahren. Vielleicht nochmal, wen das ein bisschen mehr interessiert, über die Everest-Besteigung gibt es noch ein Gespräch bei Steinzeit. Martin, letzte Frage. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Bei der Frage, ob du jetzt in so ein Loch gefallen bist, weil du sozusagen dein Ziel erreicht hast, du hast es vollendet. Schon irgendwelche neuen Vorstellungen, was so eine neue Lebensaufgabe werden könnte, neues Ziel?
Bis aufs Bienenzüchten, ja. Also Bienenzüchten ist das nächste große Ziel, das wird erst erstmal realisiert. Da bin ich auch schon kräftig dran. Konkrete Ziele, die man jetzt so benennen kann, jein, es sind mehr Träume. Träume einfach aus dem Grund, weil sie nicht realisierbar sind, Stand jetzt. Es kann sich aber wie im Leben immer Sachen ergeben. Also es gibt 14 8000er auf dem Planeten. 4 davon habe ich.
Fehlen noch 10.
Mal sehen, was in Zukunft so passiert.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was in Zukunft passiert. Martin, ich danke dir vielmals fürs Kommen, Robert, dir natürlich auch.
Gerne.
Ja, und liebe Zuschauer, euch kann ich natürlich empfehlen, Leben am Limit, ein wirklich genialer Vortrag von Martin Schwedt, gibt es bei uns auf dem YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Wenn Ihnen unser Programm gefällt oder wenn euch unser Programm gefällt, unterstützt uns mit einem Premium-Abo, da würden wir uns sehr freuen, damit wir möglichst noch viele Ausgaben von Barcode drehen können. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.